Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Dann würde ich sagen, machen wir einen kalten Start. Ich heiße dich. Herzlich willkommen hier bei Devils and Demons und bei unserem Sonderformat Wovor gruselt sich eigentlich? Fragezeichen heute mit Melanie Kali. Ich grüße dich.
Hi, ich bin sehr froh, hier zu sein.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja eben schon festgestellt, also für dich ist das eine Standarduhrzeit zum Arbeiten, also für mich auch, aber jetzt nicht zum Podcasten. Das ist eher, gerade wenn man über Horror redet, hast du eben auch schon festgestellt, das ist eher was für abends, ne? Wenn man irgendwie
gemütlicher.
Kerze anmacht oder so. Ja.
Es ist gemütlicher. Irgendwie ist da auch eine andere Atmosphäre. Das fühlt sich jetzt zwar produktiv an, aber irgendwie nicht so ganz so cozy, sage ich mal.
Aber vielleicht liegt der wahre Horror auch in den Morgenstunden, wenn der Wecker klingelt.
Ja, definitiv.
Ja, für diejenigen, die dich nicht kennen, ich stelle dich mal ganz kurz vor, du kannst ja gerne ergänzen. Ich habe dich entdeckt, logischerweise auf YouTube, denn da ist es quasi, wo du, jetzt sprechen wir mal im Anglizismen, deinen Content kreierst. Und da bist du quasi, zumindest für mich persönlich, ich gucke nicht allzu viel Film-YouTube tatsächlich, aber ich würde dich mal so als Shootingstar dort bezeichnen, weil aus diversen Gründen, weil erstmal bist du, ich rede grundsätzlich nicht über Alter, also du musst nicht hier verraten, wie alt du bist, aber du bist auf jeden Fall jünger als die meisten Leute, die über Filme sprechen auf YouTube und dementsprechend fällst du schon mal ein bisschen auf, dadurch, dass du, es gibt zwar durchaus mittlerweile und zum Glück mittlerweile deutlich mehr Frauen, die auch über Filme sprechen auf YouTube, zum Glück, die da eine andere Perspektive reinbringen, aber trotzdem ist es immer noch zumindest im deutschen Content-Creator-Bereich, sag ich mal, seid ihr in der Unterzahl, das ist ja leider so. Muss man ja so feststellen. Und deswegen fällst du natürlich auf. Aber vor allem bist du mir aufgefallen, weil du über Themen sprichst, über die normalerweise Leute in deinem Alter und mit deinem Geschlecht selten auf YouTube sprechen. Nämlich, ich würde fast sagen, du triggerst die toxischen Männer, wenn du über Rambo redest, wenn du über die Nicolas Cage-Filme aus den 90er Jahren sprichst, wenn du über, ja, halt über die Filme redest, über die normalerweise sehr oft die Dudes so sprechen. Und das dachte ich so, okay, das finde ich super interessant, abonniere ich mal, gucke ich rein und bin dabei geblieben und muss sagen, will jetzt hier nicht Fishing for Compliments für dich betreiben, aber das machst du exzellent. Und deswegen da schon mal die Empfehlung, bevor ich dir das Wort übergebe. Große Empfehlung, in den Shownotes findet ihr alle Links zu Melanies Projekten, die sie dort auf TikTok, auf YouTube am Start hat. Die findet ihr dort da. Habe ich es gut zusammengefasst?
Danke, also vielen Dank, das ist ja ein super Kompliment. Ja, also was ich so auf meinem Kanal mache, hast du eigentlich gut zusammengefasst. Es ist halt einfach so Klassiker besprechen, ne? Weil ich habe eigentlich angefangen, ich habe 2023 im Oktober angefangen mit ganz normalen Filmkritiken. Also einfach irgendwie, ich habe Napoleon geguckt oder gerade diesen neuen Tribute von Panem-Film da rauskam, habe einfach eine Filmkritik rausgehauen. Und dann kam irgendwie immer wieder so die Frage in den Kommentaren, hast du eigentlich Film XY gesehen? Alien hast du gesehen? Hast du den Film gesehen? Hast du den Film gesehen? Ich so, nein. Und ich glaube, und das ist auch so ein bisschen das Ding in meinem Alter, ich glaube, wir haben alle so ein bisschen so eine Scheu vor älteren Filmen. Also so, dass die Effekte nicht mehr so gut sind, dass auch das Erzähltempo ein bisschen langsamer ist. Und ich hatte das definitiv auch. Und dann habe ich aber angefangen, so auf dem YouTube-Kanal dann halt Alien zu besprechen. Oder Aliens, dann die ganze Alien-Reihe. Dann habe ich Predator besprochen. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist halt etwas, was super viel Spaß macht. Und da ist definitiv auch eine Neugier da, weil ich weiß nicht, ich finde es einfach wichtig zu verstehen, woher wir kommen. Also das tue ich sowieso, weil ich auch Geschichte studiere. Ich glaube, das ist so eine grundlegende Charaktereigenschaft von mir, dass ich sehr neugierig bin auf die Vergangenheit und halt so Zusammenhänge zu verstehen. Und ich finde es halt einfach auch wichtig zu verstehen, warum sind eigentlich die heutigen Filme so, wie sie sind und woher nehmen sie auch ihre Inspirationen raus? Zum Beispiel so etwas wie Alien ist ein ganz, ganz wichtiger Film für das Horrorgenre generell, auch für Science-Fiction generell, aber auch, ne, wie verschiedene, also allein wie verschiedene Shots gemacht werden und sowas, wie man mit mit Kreaturen arbeitet, ne? Und da wollte ich dann halt einfach kennenlernen, woher kommen wir filmtechnisch und ja, was sind so unsere Wurzeln letztendlich? Und was machen, also was prägen auch so verschiedene Epochen, so Filmepochen, so die 80er, die 90er? Ja. Und ich habe schnell festgestellt, wo ich dann angefangen habe, diese Filme zu besprechen, wow, also die 80er und 90er waren eine tolle Zeit für Filme. Also wirklich der Wahnsinn, was für Content, Content sage ich schon, das klingt jetzt so.
Jetzt wächst das Alter.
Was für Kunst, Kunst ist der viel bessere Begriff, was für Kunst damals so erschaffen wurde. Ich finde auch so 80er, 90er, ich finde, da merkt man so richtig die Magie. Ich weiß nicht, das ist irgendwie etwas, was mir heutzutage so ein bisschen fehlt. Einfach so diese Magie, zum Beispiel auch von so Steven Spielberg-Filme. Ja. Ich weiß nicht, was dieser Typ ist generell einfach total, also der hat so eine magische Hand, finde ich. Aber was der so schaffen kann, faszinierend einfach nur, ne? Ich habe gestern Der Weiße Hai gesehen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also dieser Typ hat so ein Verständnis für Filme und kann so die Magie auch bei so einem Jurassic Park einfangen. Ich habe auch gesehen, er spricht gerade über Jurassic Park. Ja. Ne? Also der Wahnsinn, ja. Und ich glaube auch, wo ich angefangen habe, Alien zu besprechen, das war auch so da, wo mein Kanal wirklich dann angefangen hat zu wachsen. Ne? Weil das hat dann angefangen, auch die Leute zu interessieren. So. Ich kann dann, also ne, weil es halt irgendwie so dieses ist von wegen, wie finden Leute aus dem, also die 23 sind, ich bin gerade 23, wie finden Leute diese Filme heutzutage? Also
ja, das ist super spannend. Ich habe ja, du hast eben schon angesprochen, mit unserer Podcast-Kollegin Theresa habe ich ja die Jurassic Park World-Reihe geguckt, weil ihr eben, also es ist uns eingefallen, weil wir haben irgendwann mal, das ist ein kleiner Running Gag geworden, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, weil ich glaube, du hast ja zwischenzeitlich eine Vorliebe für Arnold Schwarzenegger entdeckt während deiner Videoproduktion. Und sie hatte zum Beispiel noch nie die Terminator-Filme gesehen und hat dann plötzlich einfach mal so gedacht, ach komm, wenn jetzt alle das sagen, dann gucke ich mir das mal an. Und sie fand es plötzlich gut, auch also unerwartet gut. Und dann haben wir ebenfalls als Running Gag gehabt, dass Theresa noch nie Jurassic Park gesehen hat. Da haben wir gedacht, okay, das ziehen wir jetzt fürs Sommerprogramm komplett durch. Ich finde halt die Perspektiven super interessant von euch, weil das erstmal liegen halt ein paar Jahre dazwischen. Ihr habt einen anderen Medienkonsum, seid mit anderen Dingen aufgewachsen und habt aber trotzdem diese Offenheit dafür, die du eben auch geschildert hast, diese alten Sachen sich anzusehen. Und ich finde auch, es ist immer schwierig zu sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe viel Ahnung vom Film, worauf beruft sich diese Aussage? Mhm. Hast du Film studiert? Hast du einfach wahnsinnig viele Filme gesehen? Kennst du dich in einem Genre zum Beispiel besonders gut oder spezialisiert aus? Und ich finde gerade dieser Punkt, das klingt absurd, aber ich glaube, man baut tatsächlich vielleicht nicht unbedingt dieses technische Wissen auf, aber genau das, was du gesagt hast, dieses, wo kommt das her? Oh, das, was ich da sehe, habe ich das nicht gestern in einem neuen Film gesehen? Und dann haben die sich da inspirieren lassen so. Und das macht ja auch irgendwie Spaß, das zu entdecken. Und das ist auch eine Art von Filmwissen, einfach durch die, ich werde nicht sagen, nur die pure Menge an Filmen, die man gesehen hat, ist natürlich Quatsch. Wenn man jetzt irgendwie nur Asylum-Trash-Filme guckt, dann, ja gut, dann ist man Experte für Trash-Filme. Aber genau das, was du eben gesagt hast. Wenn man eben sich einen Film wie Alien anguckt, dann sieht man eben, wen das alles inspiriert hat und dass es auch noch Leute 40, 50 Jahre später inspiriert, ihre Filme zu machen und wie sie ihre Filme machen und die ja auch wirklich noch so funktionieren größtenteils, ne?
Ja, es ist letztendlich Filmhistorie, ne, auch auf eine Weise, ne? Deswegen, ja, also ich finde es halt, ich weiß nicht, das ist halt, ich denke, das ist halt so der Punkt, der auch Spaß macht beim Schauen, einfach zu sehen, was denkt jetzt diese Person darüber? Oder auch, wie findet sie jetzt auch zum Beispiel diese Spezialeffekte? Findet sie die total absurd und redet sie die jetzt schlecht, weil sie ja eigentlich halt nur noch CGI gewöhnt ist? Oder können Animatronics sie auch noch mitreißen? Und ich habe festgestellt, jetzt beispielsweise Jurassic Park, für mich funktionieren die Animatronics viel, viel besser als das CGI. Natürlich das CGI damals, also das ist technisch noch ein bisschen, man merkt, es ist natürlich veraltet, also allein schon so der Sprung von Jurassic Park zu Vergessene Welt, da merkt man schon, dass die Technik fortgeschrittener ist, ne? Aber jetzt so, ich habe letztens diesen Jurassic World Rebirth geguckt, ne? Und es funktioniert für mich irgendwie nicht. Es funktioniert, diese CGI-Kreaturen, ja, ist zwar cool, aber es es klappt nicht für mich. Ich finde diese Animatronics 1000-mal gruseliger. Und, ne, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Leute, die halt Jurassic Park nicht geguckt haben, die haben auch einfach nochmal einen ganz anderen Bezug zu Jurassic World. Und vor allem realisieren die auch nicht, wie viel zum Beispiel Jurassic World Rebirth eigentlich von Jurassic Park geklaut hat. Oder von Jurassic Park Vergessene Welt. Also Vergessene Welt Jurassic Park, so, ne? Weil so viele Szenen wurden einfach, allein diese, es gibt in Jurassic, also in dem neuen Jurassic World Film, diese Szene an der Tankstelle. Und das ist einfach für mich eine 1:1 Kopie fast schon von der Szene in der Küche in Jurassic Park. So. Und das weiß
ich. Aber das haben sie aber mit bewusst gemacht, ne?
Also ja, also, ne? Ich denke, die wollen halt wieder so ein Augenzwinkern von wegen, wisst ihr noch damals 1993?
Ja. Das Leonardo DiCaprio.
Ja, hier. Genau. Ja. Und da denke ich mir auch so, ja. Aber so Leute, die halt Jurassic Park nicht gesehen haben, die denken so, boah, das ist ja eine coole Szene. Weil die, ne, ja. die haben halt, da fehlt halt diese, da ist so eine Wissenslücke letztendlich, ne? Und es wirkt halt nochmal anders. Deswegen.
Da beißt du natürlich bei mir auf Granit, weil ich fand auch Rebirth tatsächlich gut und es war für mich der erste gute Film seit. Ich sag mal ganz ehrlich, immer die Leute wissen es ja draußen, die jetzt diese Episode hören, die wissen, was ich zu dem Film zu sagen habe. Für mich ist es tatsächlich der beste Teil seit dem ersten gewesen, erstaunlicherweise, weil ich dieses Abenteuergefühl ohne großes Drama mochte. Du hast zwar natürlich diesen einen Gegenspieler, aber ob der jetzt nun drin ist und einmal sagt, ich laufe jetzt alleine mit dem Koffer weg, das ist ja jetzt nichts, was jetzt irgendwie, aber in den anderen Teilen hast du immer so, ich mag das mit den Wilderen im zweiten Teil nicht. Ich mag das nicht, dass die erst 10 Minuten vor Ende nach San Diego kommen, obwohl der Film uns verspricht, dass der irgendwie die ganze Zeit in der Stadt spielt. Und so, es ist immer so künstliches Drama aufgebaut. Ich will einfach nur einen Abenteuerfilm sehen mit Leuten, die eine Expedition machen und von Dinosauriern gejagt werden. Und wenn die Figuren noch halbwegs sympathisch sind, dann passt es für mich. Und das Interessante ist, wo wir die Effekte angesprochen haben, das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, habe ich jetzt aber dadurch, dass wir eben jetzt alle Jurassic-Filme komplett 3 Stunden durchexerziert haben, sie haben irgendwann angefangen, ab Teil 3 die Animatronics mit CGI zu mischen. Und dadurch hast du grundsätzlich den Effekt, dass das alles CGI-Monster sind oder CGI-Monster, Dinosaurier sind, aber die sind teilweise immer noch handgemacht dort. Sie haben nur so CGI-Layer oben drauf gelegt, sozusagen. Nicht immer, jetzt bei Rebirth ist tatsächlich wirklich sehr viel CGI, bei da haben sie, glaube ich, kaum noch, außer jetzt bei Dolores, haben sie, glaube ich, kaum noch Animatronics benutzt, aber zumindest bei den anderen Filmen, gerade bei Jurassic Park 3 ist es erstaunlich, weil da hat man wirklich gesehen, wow, das ist ein richtiger Quantensprung nochmal in den Effekten, die da gemacht haben. Und dann habe ich mir das Making-of angeguckt, dachte so, oh wow, krass, die haben alle Dinos dort vor Ort gehabt, haben dann nur nochmal digital so ein bisschen was drüber gelegt und deswegen sieht's halt so gut aus. Aber es gibt halt auch, man merkt halt auch, wenn Schauspieler, das hast du ja gerade angesprochen, bei Jurassic Park zum Beispiel, als Laura Dern dort mit dem Triceratops, mit dem Kranken dort interagiert und es anfasst und sie zu Tränen gerührt ist, da merkst du halt, ja, sie hat diesen Animatronic dort berührt. Und wenn du dir dann das Making-of zu Jurassic World 1 und 2 anguckst, da siehst du so, ja, jetzt ohne Mist, da laufen Leute, also echte Menschen mit so Velociraptoren-Köpfen an Stielen durch die Gegend und simulieren, als wären sie Raptoren. Und also, dass da die Schauspielenden nicht in komplettes Gelächter ausgebrochen sind, das ist das wahre Schauspiel, die wahre Schauspielleistung dahinter. Also
Ich muss gerade an das denken, was auch so Ian McKellen gesagt hat, wo er doch Herr der Ringe aufgenommen hat, ne? Und Herr der Ringe hat ja richtig wenig CGI eigentlich.
Ja.
Und dann hat er ja Der Hobbit gedreht und da saß er ja wirklich einfach nur so umgeben von Greenscreen. Und hatte, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es war irgendwie so ein Zitat von wegen, dass er angefangen hat zu weinen, weil er sich so dachte, was ist das, was mache ich hier, was ist das für ein Schauspiel hier? Einfach nur umgeben von Greenscreen. Du redest eigentlich praktisch mit keinem so richtig, du interagierst kaum mit deiner Umgebung auch, ne? Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Schauspiel war damals auf eine Weise cooler. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber auch, dass das irgendwie weiß nicht, magischer war, ne? Dadurch, dass du wirklich die Kulissen hattest, dass du die Kreaturen hattest auch. Natürlich, vieles ist dann halt auch, es wird viel mit Einstellung gespielt, ne? Allein sowas wie der weiße Hai, ne? Weil man ja auch so wenig Budget hatte, musste halt sehr viel mit Einstellungen gespielt werden und alles. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so das Schauspiel war damals auf eine Weise. Es ist auf jeden Fall anders als heutzutage und vielleicht sogar auf eine Weise schöner auch, ne? Und ich habe das Gefühl, das kommt immer so durch. Also allein, wenn ich merke, das kann mich auch immer richtig begeistern, wenn Leute halt wirklich vor Ort an der Location sind, zum Beispiel sowas wie Predator, dass sie wirklich auch im Dschungel in Mexiko waren.
Auch Jurassic World Rebirth,
komplett ja, gut, on Location. Ne? Aber dass man halt so merkt, dass die Leute halt wirklich, dass die da waren, dass die wirklich geschwitzt haben, dass sie so mit diesen, mit den Umständen von der Natur quasi zu tun hatten, dass sie mit Moskitos zu kämpfen hatten, dass da über Schlangen ja. waren, ne? Dass die im Matsch gewühlt haben. So. Ich weiß nicht, das gibt mir auch noch mal mehr so ein Gefühl von, das ist eine Rauheit, da ist so eine Rohheit dran. Und irgendwie, ja. ich weiß nicht, das transportiert sich irgendwie auch so zu mir durch als Zuschauer. Ich glaube das auf eine Weise mehr. Natürlich, CGI ist auch eine Kunst, das möchte ich eigentlich gar nicht so runterreden, weil ich rede es halt dann immer so ein bisschen schlecht, ne? Und so etwas wie Gollum wäre zum Beispiel in Herr der Ringe auch gar nicht so möglich gewesen ohne ja. CGI. Oder auch meine Lieblingsfilme sind auf Fluch der Karibik. Und sowas wie Davy Jones, ja. krass cool. Also das CGI ist immer noch so gut, ne?
Und so letztendlich, ich finde, man sollte halt CGI, klar, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, mittlerweile ist CGI günstiger als das praktische Herstellen von Dingen, aber ich fand immer die Option einfach gut, Sachen, die wir praktisch nicht herstellen können, dafür nutzen wir CGI und dafür sollte CGI eigentlich mal da sein, habe ich das Gefühl, aber das ist ja nicht mehr der Fall, also
ja, leider, sich da
wenigstens auch da war bei Jurassic Park dieses perfekte Beispiel, als der Typ, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, der diese ganzen, der früher mit Puppets noch gearbeitet hat und diese ganzen auch so Kreaturen hergestellt hat und so weiter und der sollte ursprünglich für Jurassic Park ja auch irgendwelche Puppen machen, irgendwelche Dinosaurierpuppen. Mhm. Und dann hat parallel dazu jemand von ILM, von Industrial Light and Magic, ja heimlich am Computer die Möglichkeit erstellt, dass man quasi ein Dinosaurier-Skelett sich bewegen lassen kann, digital, wie man es möchte, je nachdem, was man eingibt. Und das hat er zufällig auf seinem Monitor laufen gehabt, als Steven Spielberg in sein Büro kam und hat gesagt, ach so, Mr. Spielberg, schauen Sie mal, was ich hier habe. Und die waren sofort begeistert und der andere Dude war quasi arbeitslos. So, seine komplette Arbeit, die er quasi sich 20 Jahre lang aufgebaut hat, war just in diesem Moment einfach Exitus. Komplett Exitus.
Ja, ne, dieses Stop-Motion. Das habe ich auch gesehen, genau. Das Making-of. Und er meinte auch so, quasi, die Ironie ist uns nicht entgangen, dass wir jetzt die Dinosaurier sind. So mit unseren Effekten. Ne? Also das hat mir auch irgendwie echt leid zu hören. Aber so Stop-Motion ist halt irgendwie, ja, es ist ja auch super aufwendig, ne? Es ist halt super aufwendig. Und mit CGI hast du es quasi deutlich leichterer auf eine Weise. Das tut mir irgendwie echt leid, aber
ja, ich dachte, das ist auch so eine große Downer.
Ja, Stop Motion ist auch so eine tolle Technik eigentlich.
Ja. Ja, damit bin ich, also nicht auf, das klingt jetzt so, als wäre ich in den 50er Jahren oder 60er Jahren geboren, aber das haben wir früher in der Kindheit immer sonntagnachmittags geguckt, irgendwie Jason oder Jason und die Argonauten und sowas, wo die Skelette halt in Stop-Motion sich bewegt haben. Das war auch immer richtig cool, weil man auch wusste, es ist irgendwie was da dort und es sieht trotzdem echt aus, obwohl, also diese Illusion hat es geschaffen, dass es irgendwie echt ist, obwohl man den Effekt ja erkennen konnte. Und das ist schon irgendwie auch cool. Aber man erkennt eben auch die Entwicklung und ich finde es super, wie begeistert du bist. Ich glaube, das merkt man jetzt auf jeden Fall schon. Mhm. Mich würde aber interessieren, ob du glaubst, wenn ich die These aufstelle, das ist jetzt einfach eine These, ist nicht meine Meinung, dass Leute in deinem Alter immer weniger filmbegeistert sind. Würdest du dem zustimmen? Und wenn ja, was glaubst du, warum?
Boah, das ist eine gute Frage oder eine gute These eher. Ich habe das Gefühl, ich bin natürlich in einer Bubble, sagen wir mal so. Ich bin natürlich in einer sehr filmzentrierten Bubble. Ja. Ich habe auch Freunde, die recht filminteressiert sind und die Bock haben, ins Kino zu gehen und die auch viele Filme mit mir gucken. Ich glaube aber generell, dass das Interesse sich mehr verlagert. Also, dass wir generell mehr in so Sparten alle mehr unterteilt werden mit ganz, ganz vielen verschiedenen Interessen. Ich glaube generell, dass das Interesse für Gaming deutlich höher geworden ist als vielleicht im Vergleich zu früher. Also, dass vielleicht Leute viel mehr halt an Games interessiert sind. Generell auch viel, viel mehr an Serien. Und dass es auch mehr, also ich weiß nicht, ob es für Gen Z auch der Fall ist, aber ich glaube jetzt für Gen Alpha ist halt TikTok deutlich interessanter auch. Ja. Also was ich jetzt so ganz oft gelesen habe oder auch, ich glaube, verschiedene Studien zeigen das auch, dass Leute viel mehr Zeit am Handy verbringen und dass TikTok jetzt mittlerweile mehr so das Medium ist und womit Jugendliche halt ihre Zeit quasi verbringen. Ne? Also vielleicht sogar noch mehr weg von Netflix und so. ich glaube, meine Generation ist wirklich mehr so diese Netflix-Generation, die auch vermehrt mehr Serien vielleicht auch guckt oder auch mehr so leichte Unterhaltung oder mehr so, ich sag mal jetzt ein bisschen blöd gesagt, diesen Netflix-Trash manchmal so, also diese schlecht produziert, also nur so diese, ja, nicht sehr guten Netflix-Produktionen oder
Kennt jetzt keiner, aber sowas Love Island oder sowas?
Ja, das auch, aber auch so manche Netflix-Filme, die da so kommen und die eigentlich so ein bisschen Trash sind, also die jetzt nicht besonders gut sind. Jetzt fällt mir natürlich sowas wie Kissing Booth zum Beispiel, ist so eine Netflix-Rom-Com, sowas, also was jetzt halt vielleicht nicht unbedingt der beste Film ist. So. Aber dass halt auch Filme mehr so geguckt haben, so als, also geguckt werden als Zeitvertreib, so von wegen, ich will jetzt, ich habe so die das Gefühl, dass die Tendenz ganz oft ist, ich will jetzt einfach irgendwas Leichtes gucken. Und ich möchte nichts, ich möchte einfach nur unterhalten werden und ich möchte nichts krass anstrengendes gucken oder etwas, wo mein Gehirn besonders angestrengt wird. Und das ist natürlich, das korreliert wieder so mit dem TikTok-Konsum. Das ist etwas, was mein Gehirn nicht groß anstrengt, was sehr kurzweilig ist, ne? Und ja, was man ja generell so ein bisschen merkt im Kino, es sind sehr viele Leute am Handy und man hat immer mehr so das Gefühl, dass Leute nicht mehr so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne haben. Aber ja.
Das ist gerade angesagt, in den letzten zwei Wochen ein Video darüber zu machen auf YouTube.
Ja, wirklich. Ich wollte schon vor einem Jahr ein Video gefühlt dazu machen, weil ich so eine schlimme Kinoerfahrung im Horrorfilm hatte, aber reden wir nicht darüber, sonst wäre ich wieder wütend.
Nee, es ist wirklich so, wir haben ja so in Hamburg hier so unser Stammkino des Savoy, was ja wirklich so, ich will jetzt nicht sagen elitär ist, aber das war halt immer so, da hat sich niemand getraut, ein Wort zu sagen, niemand war laut, alles, ne, alle Leute haben sich benommen und das hat sich jetzt quasi nach Ende der Pandemie auch irgendwie komplett geändert. Ich habe irgendwie gefühlt, außerhalb von Pressevorführungen, glaube ich, kaum noch eine Kinovorstellung gehabt, bei der ich nicht von irgendwelchen Leuten genervt wurde, die einfach denken, sie sind dort zu Hause und alle anderen Leute sollen sich ihnen anpassen. Und das ist so diese, ja, gut, in die Gesellschaftskritik könnten wir jetzt gehen. Die Zeit sparen wir uns, glaube ich, weil wir da, glaube ich, auch zusammen mit den Zuhörenden auch alle einer Meinung sind. Bei dem TikTok-Aspekt würde mich noch interessieren. Ich persönlich finde ja, also ich habe auch TikTok, aber ich persönlich finde, dass TikTok sehr anstrengend für mein Gehirn ist tatsächlich, weil diese Reizüberflutung natürlich auch da ist. Jetzt ist die Frage, wirft man jetzt den Leuten vor, dass ihre Aufmerksamkeitsspanne durch TikTok gesunken ist, oder müsste man eher sagen, dass die Medienschaffenden ihren Content, also gerade wenn wir es auf Film beziehen, die Filmschaffenden sozusagen, eher an die TikTok-Sehgewohnheiten anpassen müssten?
Boah,
weil ich meine, es war ja immer so, dass die Leute, die Kunst produzieren, Kultur produzieren, ja, mit der Zeit gehen mussten. Und warum sollte das jetzt bei TikTok eine Ausnahme sein?
Ja, ich glaube, wir sehen das leider schon. Ich sag leider, ich weiß nicht, ich finde es halt immer so ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber wir sehen das ja zum Beispiel an so Beispielen wie Megan. Also dieser Puppe, dieser Film.
Ja.
Ne, das ist ja so ein, das war so eine TikTok-Sensation. Der Film hatte dadurch richtig viel Hype bekommen. Oder sowas wie Smile ist, glaube ich, auch so ein Film, der super viral gegangen ist, auch durch TikTok, ne? Oder dass man auch merkt, dass Netflix zum Beispiel auch jetzt so die Filme daran anpassen will, an die Sehgewohnheiten der Menschen, die ja auch jetzt dazu tendieren, Netflix als Second Screen zu nutzen, also Filme als Second Screen zu nutzen, während sie etwas anderes machen, wie zum Beispiel irgendwie die Waschmaschine ausräumen oder am Handy zu sein, ne? Quasi, dass es nur noch so ein Hintergrundgeräusch ist. So.
Oder den anderen Film gucken, so zwei Filme
parallel gucken. Das total bescheuert ist. Aber das ist ja wirklich, also das stand ja irgendwo wirklich von wegen, dass Filme jetzt von ihrem Drehbuch her erklären sollen, was gerade passiert, dass man halt nicht mehr hinschauen muss, ne? Ja. Und das ist so eine Entwicklung, wo ich hier sitze und mir denke, ach du Scheiße, was soll das, ne? wo ich dann wirklich, also da stellen sich so alle Haare bei mir auf, weil ich mir denke, ach du meine Güte, das kann doch jetzt wirklich nicht die Zukunft sein. Also da werde ich so richtig, ich weiß nicht, ich komme mir manchmal vor, auch wie schon so ein Boomer oder so, oder dass ich so Weltuntergangsszenarien hier male und sage, oh Gott, die Kultur, wohin geht das? Wir werden alle Kulturbanausen, so, aber das ist so etwas, wo ich mir denke, ach du meine Güte, also da wird mir so richtig schlecht bei. Ich habe aber das Gefühl, dass so manche in meinem Alter das halt gar nicht so krumm sehen, deshalb stimmt das vielleicht dann auch wieder mit deiner These überein, dass Filme so ein bisschen egaler werden? Ich meine, das sehen wir ja auch so an den Kinozahlen. So Kino ist irgendwie gefühlt nicht mehr so das Ding oder so der Ort, wo Jugendliche vielleicht auch wirklich ihre Zeit verbringen. Ich glaube, das Ja, ich glaube, es ist glaub, wirklich das vom Internet. Tiefe, ne?
Das ist das Internet und es ist auch wieder die Frage, wie tief beschäftige ich mich? Quasi alle Filme, die normal im Kino laufen, sind ja mittlerweile nach spätestens, ja, ey, wir sind jetzt bei 1,5 Monaten. Also Jurassic, also Stand heute, wir nehmen am 6. August auf, in den USA ist gestern Jurassic World Rebirth digital rausgekommen. Das heißt, wir sind
krass.
Sechs Wochen nach Kinostart oder so. Und das heißt, alle Leute wissen, wenn jetzt ein neuer Marvel-Film kommt, etc. Also das, was die Leute vor Jahren noch wirklich milliardenfach gefühlt ins Kino gelockt hat, das kann ich halt auch dann zu Hause sehen. Und das war ja damals noch ein bisschen anders. Und Sachen, wenn man, also wenn wir jetzt in die Tiefe gehen, irgendwie über Horrorfilm XY aus dem Jahre 1987, der ist jetzt irgendwie nicht auf dem Streamingdienst zum Beispiel. Da müsste ich mir den Film zum Beispiel kaufen. Und das ist dann wieder diese Tiefe, in die man sich bewegt. Aber wenn ich jetzt ein normaler Mainstream-Zuschauer bin, der nur die Blockbuster guckt, die habe ich halt alle ein paar Wochen später zu Hause, brauche ich nicht für ins Kino gehen. Und gerade wenn du noch sagst, wenn man noch schlechte Kinoerfahrungen dazu hat, das summiert sich dann irgendwie alles so ein bisschen. Plus die Preise, ne? Ja, wenn man sowieso daran denkt. Es gibt ja, ich gehöre jetzt nicht zu der Kino-S-Fraktion, aber wenn man da mit der Familie hingeht, ist natürlich immer irgendwie das Hardcore-Beispiel, aber wenn man irgendwie, sag mal, ein Elternpaar, zwei Kinder, die wollen alle Popcorn, die wollen alle ein Getränk, dann bist du bei 100 Euro für einen Film, wenn das mal reicht.
Das ist wirklich der Wahnsinn.
Also ein Film.
Das kann ich natürlich total nachvollziehen. Ich würde auch sagen, du musst nicht immer Popcorn kaufen. Also ich habe das auch früher gemacht, wo ich dann halt auch so jünger war und ich hatte eigentlich nicht viel Geld. Ich habe immer mir einfach nur das Kinoticket gekauft und das war's. Ja. Weil es ging mir in erster Linie nicht darum, dass ich essen kann im Film, sondern dass ich den Film halt sehe. Ne?
Ja.
Aber natürlich, wenn du halt Kids hast, das ist natürlich nochmal was anderes. Die wollen halt auch ihr Getränk haben, ne? Und auch ihr Popcorn. Ja, aber ich glaube, das ist dann auch nochmal, wenn du so als Familie ins Kino gehst, ist das auch nochmal mehr so ein Happening, ne? Das ist nicht so dieses Casual-Gehen, sondern wirklich so, wir machen jetzt so einen Ausflug, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ich finde es halt schade. Ich habe auch das Gefühl, also das war natürlich früher auch schon so ein Ding. Es war natürlich eine Mutprobe, in Horrorfilmen zu gehen, ne? Dass du dich erstmal, wie du reinkommst, ne, war ja auch immer so ein Ding, ob du reinkommst oder ob du dich dann reinschleicht oder so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele halt gehen, um es halt dann festzuhalten, zum Beispiel auch auf TikTok so, ne? Weil wir haben jetzt auch so ein bisschen mitbekommen, es gab so verschiedene Trends jetzt auch in letzter Zeit, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, in Creed 3, also ich weiß nicht, ob das ein Trend war, aber da haben sich Leute vermehrt irgendwie geprügelt, auch im Kino, was auch so bescheuert war. Oder, ne,
inspired by True Story.
Ja, oder halt so eine, bei Minions, dass Leute da in Anzügen kommen oder jetzt bei dem Minecraft-Film war das ja auch so, dass Leute sich da halt unmöglich benommen haben und so. Und da habe ich auch so dieses Gefühl, dass Leute eigentlich zum Teil so als Social Happening dahin gehen oder irgendwie, um mit ihren Freunden da zum Teil einfach nur zu reden und halt laut zu sein, statt dass man halt wirklich den Film konsumiert, ne? Oder dass ich auch mitbekomme, dass Leute halt da sitzen und dann rausgehen und dann wieder reinkommen, um dann wieder rauszugehen, was auch immer die genau machen, obwohl sie auch eine Kinokarte bezahlt haben. Ich kann es nicht nachvollziehen, was die
machen. Ist ja nicht so, als wäre Kino gratis, ne? Ja, das ist das Weirde, ja.
Ich kann das nicht verstehen, aber dass Leute da halt wirklich hinkommen, um quasi einfach nur Scheiße zu bauen und halt Leuten auf den Sack zu gehen, um also mit dem Ziel, eventuell viral zu gehen mit einem Video. Ich meine, ich erzähle das jetzt so, als ob das der Zweite macht. Ich glaube, das sind auch eher so die Ausnahmen. Ja. Und wir haben eine verzerrte Wahrnehmung darauf, weil dann irgendwie 10 Medien davon berichten, ne, dass wie schlimm Leute sich benehmen. Aber es ist, glaube ich, letztendlich dann doch eher eine kleinere Gruppe. Aber das gab es ja vor 20 Jahren vielleicht auch nicht. So, das ist auch so ein neues Phänomen, was jetzt so durch das Internet so einen Einzug bekommen hat.
Wir hatten das einmal in so einem kleineren Kino und da lief der Film Millennium Mambo. Das ist so ein ich weiß gar nicht was, aus Hongkong oder aus Taiwan. Jedenfalls so ein sehr, ich will jetzt nicht sagen sperriger Film, aber schon ein sehr arthausiger Film. Mhm. Und ich war so begeistert, dachte so, wow, da sind jetzt so viele junge Leute da vorne in der ersten Reihe. Ich dachte, also jetzt wirklich so 16, 17-Jährige. Und ich dachte so, wow, das ist ja cool, dass die sich dafür interessieren. Und dann so nach 5 Minuten fingen die dann an zu quatschen.
Oh nein.
Und nach 7 Minuten haben sie sich dann irgendwie, hingen die ersten 2 Leute schon so schlafend dort. Und nach 9 Minuten oder 10 Minuten ja, nee, das ist doch nichts. Und dann sind sie wieder rausgegangen. Und so wollten, und dann hat sie dann rausgestellt, es war denen draußen zu kalt. Die wollten sich einfach nur warm halten, bis sie irgendwie in die Disco können oder sowas. Oder in den Club gehen. Und das war super weird. Ich dachte so, oh, toll. Die Leute interessieren sich für Arthouse-Kino. Und dann so, nee, so gar nicht. Ja, ist. Aber wie gesagt, wir beschweren uns auch manchmal über Sachen. Ich weiß nicht. Genau das, was du eben gesagt hast, was, wenn ein Film so wie Megan, oder Smile, wenn die auf TikTok viral ging, das war damals nichts anderes, als Blair Witch irgendwie rauskam und plötzlich im Internet, auf irgendwelchen Webseiten dort die halbe virale Kampagne lief. Damals hatten noch gar nicht so viele Leute Internetzugriff und da haben sich auch Leute beschwert, ja, das kann nicht sein, da kommt ein Film und ich muss die Hälfte der Geschichte im Internet nachlesen und sowas. Das ist letztendlich auch nichts anderes, als wenn du irgendwie irgendwelche viralen Trends auf TikTok hast, nur halt 26 Jahre vorher. Ja, ich glaube, wir werden sehen, wo es hingeht. Ich glaube jetzt, dass das jetzt irgendwie Filme nicht tot zu kriegen sind in dem Sinne, aber es wird sich, glaube ich, trotzdem immer mehr verschieben, glaube ich. Und wir haben das ja auch gesehen, gerade dieser Mid-Budget-Sektor, der ist ja fast vollständig ausgestorben. Entweder machst du wirklich nur noch Arthouse oder du machst einen großen Blockbuster, aber Filme für 10, 20 Millionen Euro gibt es ja fast gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, so. Ja, das ist, glaube ich, ein Resultat aus dieser ganzen Diskussion. So, zurück zu deinem YouTube-Kanal, wo wir vor 30 Minuten angefangen haben. Wollte ich generell fragen, du hast ja direkt angefangen, wann du angefangen hast, aber warum hast du damit angefangen? Das würde mich interessieren. Wie bist du auf die Idee gekommen, quasi eine YouTube-Karriere zu starten? Wahrscheinlich damals noch ohne das Ansinnen, eine Karriere daraus zu machen, aber.
Ja, man weiß ja nie. Also entweder es läuft gut oder es wird halt absolut peinlich und du löscht deinen Kanal wieder nach 2 Monaten, weil niemand den anguckt und tust, als ob es nie passiert wäre. Aber ich habe studiert und mir war irgendwie ein bisschen langweilig. Also so mein Studium war ganz schön, so ja, ne, ein bisschen Geschichte hier und da. Aber ich habe irgendwie gemerkt, mir fehlt so ein bisschen so der kreative Output. Und ich habe so 3 große Hobbys in meinem Leben, halt Bücher, Filme und Serien und Videospiele.
Ja.
Und irgendwie war ich so, ja, ich habe früher zum Beispiel ganz viel geschrieben auch, weil ich halt irgendwie immer Autorin werden wollte, aber habe dann auch versucht, so Bücher zu veröffentlichen, hat nicht funktioniert und dann dachte ich so, okay, ich habe diesen Traum so quasi so an den Nagel gehangen, dachte so, okay, ich werde keine Autorin. Aber dann habe ich so gemerkt, das war immer so mein kreativer Output, zu schreiben. Und ich habe irgendwie gemerkt, mir fehlt's irgendwie. Und dann habe ich auch mal so, ich höre ganz gerne so den Podcast von David Hein und Robert Hofmann. Und da haben die zum Beispiel auch mal in einer Episode darüber so gesprochen, dass es kaum weibliche Filmkritikerinnen auf YouTube gibt.
Ja.
Und irgendwie habe ich mir das gemerkt. Und es war irgendwie dann in meinem Hinterkopf. Und ich dachte so, vielleicht sollte ich vielleicht mal anfangen, ja, und diese Lücke füllen. Keine Ahnung, kann man ja mal probieren. Und ich glaube, so das war so das Resultat davon. Also ich bin jetzt nicht eines Morgens aufgewacht und dachte mir so, ich starte jetzt meinen YouTube-Kanal. Sondern irgendwie, es war so ein Prozess, so von wegen, irgendwie habe ich Bock, mich kreativ auszudrücken. Ich mag es generell, über Filme zu reden. Ich war davor die Jahre irgendwie kaum 12-mal im Kino, was halt so für so einen Normalsterblichen total viel war. Und ich fand es immer toll, mit Freunden über Filme zu reden. Ich habe auch ganz viele Filmkritiken immer geschaut, also schon seit Jahren. Das bedeutet, mein Interesse dafür war immer da. Ich habe mich viel so mit Filmkritik auch beschäftigt. Natürlich, ich habe es halt konsumiert, jetzt nicht selber geschrieben. Aber ich dachte mir so, kannst du auch mal probieren. Und so hat es dann angefangen. Ja, also weiß ich nicht, eigentlich ganz unspektakulär, aber ja, irgendwie hat es funktioniert. Keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, warum es funktioniert hat, aber es hat irgendwie funktioniert.
Es klingt so, als gehörst du zur Kategorie Mensch, so wie ich das auch bin. Die müssen immer irgendwas machen.
Ja, also absolut.
Also Freizeit ist im Prinzip eigentlich tödlich. Ich habe gemerkt, dass jetzt gerade wieder, wir haben jetzt ja gerade Sommerpause, also wir haben ja diese Jurassic-Folgen alle schon im Juni und Mai aufgenommen. Und ich merke so, boah, das ist jetzt, also normalerweise habe ich so, sag mal, 10, 15 Stunden in der Woche, die ich für die Podcast-Vorbereitung nehme. Und ich merke jetzt, die habe ich jetzt einfach über. Aber das gefällt mir nicht.
Was machst du mit deinem
Leben? Was mache ich mit meinem Leben? Jetzt habe ich einfach aus Langeweile mir das nächste Großprojekt gedacht, so, ja, wir können eigentlich auch mal was auf YouTube machen, dachte ich so. Und habe ich mich so in Videoschnitt eingelesen, so, habe mir die ganzen Programme besorgt, habe so angefangen zu üben, ein bisschen zu machen und so. Dachte so, ja, macht mir eigentlich Spaß. Da vergeht die Zeit auch bei und jetzt mache ich das nebenbei während der Sommerpause. Und man merkt doch irgendwie, dass man sich kontinuierlich direkt weiterentwickelt. Man lernt irgendwie gefühlt bei jedem Video was dazu, ob technisch oder von der Art der Präsentation. Mhm. Und das ist jetzt die Zeit, wie ich meine neue dazu gewonnene Freizeit wieder verschwende. Und ich glaube, dazu gehörst du auch. Ne? Man muss irgendwie seinen Output rausgeben. Irgendwie.
Hauptsache irgendjemand.
Ja.
Ja, auch aber so ein total produktiver Mensch. Ja. Irgendwie immer, ich muss irgendwas machen. Und wenn ich dann halt einmal, also wirklich auch wenn ich Freizeit habe, ich fange an, meine Freizeit zu planen. So, jetzt spiele ich 2 Stunden dieses Videospiel. Jetzt gucke ich mir diesen Film an. Oh Gott, was mache ich jetzt? Oh mein Gott, ich habe nichts zu tun. Was tue ich jetzt? Also das ist irgendwie ganz, ich sag mal, es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Also es hat definitiv auch seine Schattenseiten, wenn man halt immer irgendwas machen muss oder irgendwie was rauslassen muss. Aber es hat definitiv auch Vorteile, das auch.
Hast du... Ich gucke mir bewusst eher selten Kommentarspalten unter Videos an. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du das Gefühl, dass du da offen empfangen wurdest von der YouTube-Film-Bubble? Oder gab es da schon Vorbehalte, dass, wie kann die jetzt über meinen liebsten Arnold Schwarzenegger-Film reden? Die ist doch erst 20 oder 22, 23, wie auch immer du zu dem Zeitpunkt warst. Das gibt's doch gar nicht. Die hat doch gar keine Ahnung. Hast du damit Erfahrung gemacht? Oder sieht das bisher eher... Was ist das Gegenteil von Schattenseiten? Die rosigen Seiten des YouTubes mitbekommen.
Nee, also das habe ich auf jeden Fall schon relativ früh mitbekommen. Das weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich so verschiedene Arten kennengelernt. Also natürlich einmal die einfach straight up frauenfeindlich sind. Also die sagen, du hast keine Ahnung, weil du eine Frau bist. Ne?
Ja, dann die kannst du auch nicht abholen.
Ja, nee, also das blende ich aus. Also was soll ich damit anfangen? Also ich muss, ne, das ist einfach Zeitverschwendung. So. Und dann halt einfach die quasi Altersdiskriminierung betreiben. Also so von wegen, also das ist eigentlich auch tatsächlich der meiste Kommentar, der dann halt so, wenn ich so wegdiskriminiert oder weggehatet werde, ist es halt meistens das, dass ich keine Ahnung habe, weil ich jung bin. Oder dass Leute halt, finde ich auch so interessant, so Gatekeeping betreiben. Die wollen diese Filme für sich haben. So diese Leute, die zum Beispiel mit 80er, 90er Filmen groß geworden sind, da ist so eine ganz komische Sparte im Internet, die das nicht teilen möchte. Also die so ist, das sind unsere Filme, du gehörst nicht dazu, du darfst nicht darüber reden, weil das gehört uns und du kannst das gar nicht verstehen, egal wie viel du dich bemühst oder wie viel du versuchst zu verstehen oder wie viel du recherchierst, weil in meinen Videos... Es geht nicht nur darum, dass ich in meinen Videos halt meine Meinung sage und meine Sichtweise, sondern ich recherchiere auch. Ich recherchiere immer die Produktionsentstehung von Filmen. Deswegen, da wird mit Quellen gearbeitet. Ja. Ich arbeite mit Making-of-Material. Ich zeige immer, was ich gerade sage, woher ich das habe. Das bedeutet, das sind Sachen, die auch auf Recherche basieren. Und sogar das wird mir abgesprochen, so von wegen, dass ich da keine Ahnung von habe, obwohl ich definitiv halt auch mit Beweisen arbeite letztendlich, ne? Und das fand ich so interessant, weil ich habe tatsächlich nie damit gerechnet. Ich habe immer damit gerechnet, dass ich so ein Hate abbekomme von wegen, weil ich ein Mädchen bin, also das war mir von vornherein klar, dass sowas kommen wird, oder weil, also von wegen, dass so niveaulose Sachen kommen, wie du bist hässlich oder so, oder geh weg, oder das, oder kaum, dass ich halt so wegbeleidigt bin. Das kommt lustigerweise gar nicht so oft, sondern es ist wirklich diese Altersdiskriminierung oder dass mir gesagt wird, dass ich halt keine Ahnung habe, ne? Oder von wegen, boah, wie kannst du das noch nicht gesehen haben? So, also sowas. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe einfach ganz naiv angefangen, so, oh, ich bespreche jetzt Alien so und dann kam natürlich ganz viel Aufmerksamkeit dann und irgendwie habe ich so gemerkt, dass irgendwie so ganz viele Augen auf mich gerichtet waren plötzlich und dann kamen auch diese Kommentare und das verstehe ich bis heute nicht, weil wenn ich etwas toll finde, wenn ich begeistert von etwas bin, wenn ich eine Liebe für etwas habe, dann möchte ich das teilen. Ja. Dann möchte ich so viele Leute wie möglich auch damit erreichen und teilhaben. Und ich verstehe diese Leute nicht, die halt so drauf sind, dass sie so Sachen für sich behalten wollen und quasi so eine Leute ausgrenzen wollen. Ja, ganz, ganz komisch. Ich verstehe nicht, was mit diesen Leuten los ist. Also wer denen auch so ans Bein gepisst hat, keine Ahnung. Aber ja, das ist eigentlich so das, womit ich am meisten konfrontiert werde tatsächlich, ja.
Es ist ja eigentlich absurd, weil ich finde gerade, das ist doch der Spannende daran, wenn eben Leute, von denen man es entweder nicht erwartet oder von denen man es wenig mitbekommt, dass sie sich sowas anschauen, durchlesen, whatever, und deren Meinung dazu zu sehen als die x-te Meinung von einem 40-Jährigen oder 45-Jährigen, der was zu, ich bin jetzt immer bei dir bei Sly und bei Arnie irgendwie hängen geblieben, gedanklich, irgendwie der was zu Predator zu sagen hat oder sowas, dann interessiert mich doch eher, was sagt eine Person, die jetzt irgendwie nicht jetzt auf dich bezogen, aber generell die irgendwie frisch angefangen hat, Filme zu konsumieren oder das erst seit 2-3 Jahren macht, was die dazu zu sagen hat, ne, als das alles, was ich schon 10.000 Mal durchgekaut bekommen habe im Internet oder sonst wo. Und das ist doch viel spannender. Und man kann sich doch auch, also das andere ist ja nicht weg, deshalb, ne? Das ist immer das Komische, dass diese Schwelle, dann auch sowas ins Netz zu schreiben, auch immer sehr, sehr gering ist irgendwie, ja. Aber und letztendlich, ne, wenn ich jetzt in deinem Alter angefangen hätte damit, ich glaube, meinen ersten Podcast habe ich aufgenommen. Ja gut, da war ich ungefähr in deinem Alter, aber es hat noch keiner gehört, so. Krass. Aber sag mal, wenn ich jetzt diesen Podcast, den ich jetzt habe, wenn ich den mit Anfang 20 gestartet hätte, dann hätte ich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich keine 200 Filme gesehen. So. Und dann hätten die Leute, das ist dieses Verständnis dafür heute, irgendwie, wenn ich was sage, klingt jetzt ein bisschen selbstüberschätzend, aber wenn ich was sage, dann sehen die Leute mich irgendwie schon als Horrorexperten an und glauben das. Aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, okay, wenn ich jetzt aber in Melanies Alter angefangen hätte, hätte ich weniger Filme als du gesehen wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Und ja, es ist...
Ja, Leute, vergesst doch einfach, dass ich halt 20 Jahre hinterher bin.
Ja.
Ich kann ja noch gar nicht so viel geguckt haben in meinem Leben, weil ich jung bin. So. Also mir fehlt natürlich, auch jetzt zu meinen Kollegen, ne, mir fehlt da einfach die Lebenszeit. Natürlich haben die mehr gesehen und wissen mehr, weil die auch deutlich älter sind als ich. Ne? Also dass Leute auch da einfach nicht logisch nachdenken, so finde ich auch ganz merkwürdig.
Aber hast du das Gefühl, dass du da jetzt im Laufe der letzten 2-3 Jahre dir quasi so eine Community schon aufgebaut hast, eine Zielgruppe, und auch, dass du, das würde mich jetzt interessieren, dass du Leute in deinem Alter abholst? Also hast du da das Gefühl, dass dir das gelungen ist oder dass das so sich so ein bisschen widerspiegelt in deiner Zuschauerschaft?
Ich habe auf jeden Fall eine Community aufgebaut und da bin ich auch ganz, ganz stolz drauf. Also ich habe wirklich Leute, die zum Teil auch jedes Video gucken, auch wenn die das Video gar nicht interessiert, also wenn der Film besprochen wird, gar nicht interessiert, die gucken es sich trotzdem an, die liken, die kommentieren, wo ich auch wirklich sage, boah, das ist so ein tolles Gefühl, wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, so du, das sind auch Leute, die dich kennen, ne? Also so allein, dass wir so Insider haben, wie zum Beispiel meine Arnold Schwarzenegger-Liebe, ne? Dass ich dann auch immer so ein bisschen so kleine Edits so reinschneide, wo er mit seinem Muskel so protzt und so, ne? Dass Leute das auch irgendwie so verstehen und dann halt auch mitlachen, ne? Das ist halt einfach so ein tolles Gefühl. Und ich würde sagen, das habe ich mir tatsächlich, also so eine Kern-Community habe ich mir tatsächlich aufgebaut und das ist richtig toll. Lustigerweise, ganz viele Leute glauben, dass mein Content für Jüngere ist. Und dass ich mit meinem Content jüngere Zuschauer abhole. Wenn ich in meine, wenn ich in meine Insights gucke, ist das absolut nicht der Fall. Also, ich glaube, Leute werden überrascht, was meine meine Zielgruppe ist, denn die fängt eigentlich wirklich ab 30 an. Und die geht bis 60. Also tatsächlich, und ich kriege immer wieder diesen Kommentar von wegen, ja, du machst das ja für die, also ich hatte zum Beispiel letztens so einen Kommentar, ja, also für mich sind deine Videos ja gar nicht, aber es freut mich, dass du Jüngeren halt so das Ganze näher bringst, weil ich weiß das ja schon alles, aber Jüngere haben bestimmt keine Ahnung davon. Jüngere sind nicht meine Zielgruppe. Also junge Menschen gucken meine Videos kaum, das ist meine kleinste Zielgruppe tatsächlich. Alte Leute, also alte, ne, natürlich alte, so irgendwie 60 würde ich vielleicht schon ein bisschen alt bezeichnen, aber ältere Leute als ich gucken meine Videos.
Es, um ehrlich zu sein, überrascht es mich tatsächlich nicht, weil es ja auch wieder mit der Art des Medienkonsums in den unterschiedlichen Altersgruppen zu tun hat, dass YouTube ja auch eigentlich für junge Leute auch schon wieder eigentlich gar nicht die Plattform ist, ne? Also auf TikTok würde es wahrscheinlich anders aussehen, aber ja, das wundert mich tatsächlich nicht.
Auf TikTok würde mein Content, so wie er ist, gar nicht funktionieren.
Nee.
Ja.
Aber muss er ja auch nicht, ne? Also ich glaube, wenn du da zufrieden mit bist. Und du hast ja quasi den Punkt schon erreicht. Ich finde, das war für mich beim Podcasten der Magic Moment schlechthin, als zum ersten Mal jemand gesagt hat, ich habe sie gefragt, und hast du den Film auch gesehen zu der Episode, die wir gemacht haben? Nee, ich gucke gar keine Horrorfilme. Ich sag so, hä? Und ich habe aber trotzdem all eure hunderte Episoden gehört. Ich sag so, okay, weil das ist einfach, wenn ich euch zuhöre, ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal ist, über was ihr redet, weil ich höre euch gerne zu, aber genau das, was du eben gesagt hast, ist für mich wie nach Hause kommen. Ich setze mich quasi mit euch hin und diskutiere mit euch, nur ich sag nichts, sozusagen, also die Konsumentin sagt das sozusagen, als ob man mit Freunden an einem Tisch sitzt und über Filme diskutiert. Und das fühlt sich so toll an. Oder wenn die Leute sagen, dass sie keine Freunde haben und total einsam sind, aber das irgendwie durch den Podcast weniger geworden ist, sie fühlen sich weniger allein. So, das sind diese Magic Moments, die man dann als Content Creator sozusagen erlebt. Ja, und du hast es schon erlebt. Und ich finde, sei ehrlich, das ist doch eigentlich der beste Moment, den man haben kann, wenn man sowas macht, oder?
es fühlt sich einfach toll an, wenn, ne, das ist so dieses Gefühl, du bist eine Bereicherung für Leute. Ja. So, ne? Also auch wenn es das ist, ich habe zum Beispiel eigentlich immer meinen Upload-Tag am Sonntag gehabt. In letzter Zeit habe ich Probleme damit. Also irgendwie kommen meine Videos so querbeet raus. So. Aber ich hatte das immer sonntags und dann, dass ich quasi ein Ritual war. So sonntags gucken wir das neue Video von Melanie Kali, so beim Kaffee. Mit meiner ja. Frau zusammen. So, ich fand das so süß, immer wenn ich solche Kommentare bekommen habe, von wegen, ja, du bist jetzt so ein fester Bestandteil am Sonntag und du einfach auch diesen Kommentar zu bekommen, dass Leute einfach sich bedanken auch bei dir für das Video. Die sagen einfach ganz oft ja. Danke dafür, ne? Das finde ich so krass. Also, das sind immer die Kommentare, die mich unnormal glücklich machen.
Ja, ja. Ist schön. Ein Kompliment noch für dich. Ich finde es auch gut, dass deine Videos länger sind als bei ja. vielen anderen Film-YouTuberInnen, weil ich auch gerne, ich bin nicht so ein Fan von so, es ist auch okay, hat alles seine Zielgruppe, ne, aber ich mag nicht so gerne, wenn sich immer nur so 10 Minuten mit so einem Thema auseinandersetzt. Ja. Ich bin eher ein Fan von den längeren, tiefgründigeren Auseinandersetzungen. Du hast da, finde ich, genauso die richtige Länge, so mit irgendwie 20, 30 Minuten. Da kann man dann auch ein bisschen mehr machen. Ne? Und das finde ich gut, dass du dich da nicht selbst beschneidest sozusagen, weil ich glaube, auch das wissen wir, glaube ich, alle, dass da auch eher die, je kürzer, desto mehr Klicks. Aber also ich glaube, diese 10-Minuten-Schwelle ist bei vielen dann doch irgendwie vorhanden, ne? Habe ich so das Gefühl bei den Konsumenten.
Ja, ich habe auch immer das, ich finde es ein bisschen schade, ich habe immer das, also die Tendenz, dass ich eigentlich meine Videos kürzer haben will. Also so, ich kriege ein unwohles Gefühl, wenn die so 30 Minuten werden. Ja. Da bekomme ich vereinzelt dann schon die Kommentare, ey, das ist mir einfach zu lang. Ich habe zum Beispiel auch so mehrere Videos, die gehen schon fast an die 40, ne? Und dann bekomme ich schon diese, also es ist nicht oft, aber vereinzelt. Und dann denke ich mal so, boah. Aber ich finde halt, ne, guck mal, wenn du halt wirklich, du hast ein Intro, du hast eine Inhaltsangabe, du hast den Production-Teil, wo du Hintergründe erzählst, dann hast du deine Meinung, dann hast du ein Fazit, ne? Ey, wie willst du das in 20 Minuten machen, wenn du ja. den Film wirklich auseinandernehmen willst, ne? Und es ist halt ja. mein Ziel, ich möchte nicht oberflächlich über Filme reden, ich möchte abtauchen, ich möchte deep-diven, ne? Und es gibt allein so Hintergründe, kannst du schon 10 Minuten, du kannst auch ein ganzes Video ja. allein mit Hintergründen füllen, wenn du willst, ne? Ich muss ja auch schon auswählen, was interessant ist für mich persönlich oder für die Zuschauer, ne? Aber wenn du dann auch noch deine Meinung halt irgendwie, und wenn du zum Beispiel auch Kamera ein bisschen, es geht ja nicht nur um Meinung, sondern auch, okay, wie ist die Kameraarbeit, wo ist die Location, vielleicht was für Kostüme, ne, was für Effekte ja. werden genutzt, wie wird die Action inszeniert, ne, da rede ich ja auch drüber und das kannst du nicht in 20 Minuten machen, das geht nicht so, ohne dass ich das Gefühl habe, ich werde dem Film nicht gerecht.
Ja, letztendlich musst du es so machen, wie du es, glaube ich, selbst konsumieren würdest. Also sich da immer nach anderen zu richten, ist immer schwierig, weil es kommt immer einer um die Ecke und sagt, es ist zu kurz, es ist zu lang, es ist zu hell, zu dunkel. Und letztendlich, also meine Erfahrung ist, dass es am besten funktioniert, wenn du genau das so machst, wie du es dir selber auch angucken wollen würdest. Und dann kommen eigentlich automatisch genug Leute, die das auch gut finden. Und bei uns ist es auch so mittlerweile irgendwie, wenn mal ein Podcast unter 2 Stunden geht, dann gibt's schon Ärger. Also man findet da dann schon die richtigen Leute. So, jetzt kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, weil ich merke schon, wir kriegen vielleicht auch schon die längste Folge von diesem Sonderformat hier hin. Oh. Magst du eigentlich, die Leute finden das gut, alles gut, tob dich komplett aus, okay. Sag so viel, wie du sagen möchtest. Aber die entscheidende Frage ist, magst du eigentlich Horrorfilme? Weil deswegen bist du hier, um mit mir diese Fragestellung für dich zu klären. Ich habe zumindest, also mein Gedanke ist, ich habe dich ja nur kurz einmal vorher abgefragt. Und ich glaube, es war so ein bisschen ambivalent. Und ich habe vorhin noch mal dein Letterboxd-Account, verlinke ich auch in den Shownotes, gestalkt und habe festgestellt, dass im letzten halben Jahr dein Horrorfilmkonsum zumindest höher geworden ist, was natürlich auch manchmal mit den aktuellen Themen zu tun hat, mit denen man sich beschäftigt, ne? Dass wenn irgendwie jetzt ein neuer Film von Regisseur XY guckt, dass man dann irgendwie andere Filme nachholt etc. oder andere Teile der Reihe, aber es ist schon signifikant höher geworden. Also wie sieht's aus? Ich habe das Gefühl, bei dir verändert sich der Prozess vielleicht ein bisschen gerade, dass du vielleicht früher weniger Horror mochtest, jetzt mehr, aber klär mich gerne auf.
Ja, also du hast absolut recht mit deiner Beobachtung. Ich glaube, wenn man auch so mein Letterboxd anguckt, ist man so, oh, da passiert was. Sie wird eine von uns. Langsam aber sicher. Ja, es ist tatsächlich so, vor einem Jahr habe ich ein Q&A aufgenommen, da war die Frage, was ist so ein Genre, was du nicht magst? Ich habe Horror gesagt. Und jetzt bin ich tatsächlich in so einer Transition, sage ich mal. Also ich fange an, mehr Horrorfilme zu gucken. Ich lerne jetzt auch langsam kennen, weil das habe ich früher auch nicht gecheckt. So, ich dachte, Horror ist einfach immer paranormal. Punkt. So, ja. Keine Abgrenzung. Ne? Und jetzt habe ich auch über die Jahre gelernt, ach, es gibt ja verschiedene Subgenres. Und Horror ist ja einfach nicht nur, ich sag mal, Poltergeist, ne? Sondern Horror ist eine Vielzahl von Sachen. Horror geht auch manchmal mehr in auch eine Thriller-Richtung. Ne? Ja. Also eigentlich sind die Grenzen sogar manchmal ganz, ganz schwierig halt festzulegen, habe ich jetzt festgestellt. Ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall jetzt auf einem Weg, wo ich langsam sage, ich mag, glaube ich, Horrorfilme.
Ja, welcome to the dark side, sage ich dann.
Ja. Man fühlt sich hier doch wohler, als man gedacht hat.
Ja, das ist ja das Interessante, dass für viele Leute, die Horrorfans sind, das ja eben eigentlich viel Good Vibes ausstrahlt, weil es natürlich, zum einen ist es ja ein Safe Space, ne? Du sagst, man, ich weiß jetzt, wenn sich alle Klischees auspacken, aber man sagt ja auch, da kann man sich halt gruseln, sich seinen Ängsten hingeben, ohne dass man tatsächlich in Gefahr ist und dadurch ja seinen eigenen Safe Space so ein bisschen kreiert. Und das ist ja auch oft, also damit würde ich jetzt mein eigenes Lieblingsgenre ein bisschen dissen, aber ich meine es positiv. Es ist ja oft auch sehr repetitiv durch die ganzen Genre-Tropes, die man hat. Ist es ja auch wieder wie dieses Nachhausekommen. Ich fühle mich wohl, ich weiß, was hier gleich passiert. Und wenn was anderes passiert, umso besser. Aber wenn dasselbe passiert, was ich erwarte, auch schön. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Interessante, was dahinter steckt. Wie sah es denn bei dir in der Kindheit aus oder in deiner Jugend? Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Horror, gerne auch medienübergreifend. Also wenn es zum Beispiel irgendwie zuerst ein Stephen King Buch war, dann gerne auch das.
Ich glaube, das Ding war, du meintest das gerade auch, ich glaube, ich war als Kind und Jugendliche nicht eine Person, die nach dem Thrill gesucht hat. Ich glaube, das war schon das, warum ich nicht so auf Horrorfilme stand. Also es ist für viele ja so eine Art von Mutprobe letztendlich. Ne? Also dass man sich auch bewusst mit etwas Negativem konfrontiert, weil in Horrorfilmen passiert ja eigentlich immer was Negatives. Und ich glaube, mir fehlte einfach dieses Bedürfnis dafür. Also eine Neugier war auf jeden Fall immer da, aber ich hatte immer Angst davor, dass das Negative für mich im Endeffekt, nachdem ich es konsumiert habe, für mich dann so überwiegt. Ne? Also dass ich quasi mehr was Schlechtes draus habe, als jetzt dieses Positive, was viele von euch jetzt sicherlich haben, wie diesen Thrill, ne? Diesen, oh, ich hab's überstanden oder ich bin so krass. Ne? Ich glaube, ich hatte immer Angst davor, dass es für mich was Schlechtes letztendlich hat. Ne? Okay, du hast mich jetzt eigentlich gefragt, was jetzt so meine ersten Erfahrungen waren.
Ja.
Ich glaube, so meine ersten Berührungspunkte war so tatsächlich, es gab so einen Film, also so ein Disney-Film war das, glaube ich, so Halloween Town. Keine Ahnung, ob du das
kennst. Ja, ja.
Und das, denn, ne, da geht es ja so um, da findet ja dieses Mädchen so heraus, dass ihre Familie so aus Hexen besteht und dann geht die in diese Halloween Town und da sind ja so Hexen und Skelette und sowas. Und ich glaube, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Ich fand das als Kind auch ein bisschen creepy, ne? Aber da habe ich schon gemerkt, so, oh, ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich mochte irgendwie lustigerweise immer Halloween total gerne. Also Halloween fand ich immer richtig toll. Und da habe ich so gemerkt, okay, da besteht schon so ein Interesse für. Aber dann habe ich so über die Jahre festgestellt, dass ich, glaube ich, eine sehr blühende Fantasie habe und auch ein bisschen sensibel bin. Und ich habe so einige Momente dann in Filmen, die eigentlich noch keine puren Horrorfilme waren, wo ich gemerkt habe, ach shit, ich bin so ein bisschen empfindlich, beziehungsweise ich bin schnell verängstigt. Wirklich mein Beispiel schlechthin, Chihiros Reise ins Zauberland. Ich habe den als Kind gesehen. Und oh Mann, ich habe den bestimmt 10 Jahre nicht mehr geguckt, weil ich so Angst vor dem hatte. Also ich fand allein diese Hexe richtig gruselig, aber das Ohngesicht, da war ich raus. Ich fand das so gruselig. Ich habe mich so vor dem gefürchtet, mein Gott. Ich fand, der hatte so eine gruselige Gestalt, einfach so dieses Schwarze da mit dieser weißen Maske quasi.
Und ich würde es jetzt gerne hier vor die Kamera holen, aber es steht ein Regal weiter. Oder? Aber,
Und also eigentlich, heutzutage finde ich, ist das ein so ikonisches Design und ein so cooles Design. Ich will mir den eigentlich am liebsten irgendwo hinstellen, weil ich es so cool finde. Aber als Kind war es so creepy für mich. Ne? Und allein da gibt es auch so eine Szene, wo er dann so in diesem Badehaus da so Leute isst und sowas. Mein Gott, das ist so gruselig. Naja. keine Ahnung. Ich habe den dann 10 Jahre nicht gesehen, dann habe ich den irgendwie vor 2 Jahren nochmal geguckt und war so, boah, das ist ein absolut geiler Film. Ne? Also jetzt merkt man natürlich, dass eine Entwicklung passiert. Und das nächste, was mich verstört hat, war tatsächlich Herr der Ringe. Gollum von Herr der Ringe. Also das ist lustig, weil Herr der Ringe gehört eigentlich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Das sind für mich so die Top-Tier-Filme aller Zeiten. Ja. Aber ich habe den 3. Teil gesehen und zu Beginn vom 3. Teil wird ja quasi erzählt, wie Gollum an den Ring gekommen ist. Ne?
Ja.
Und da wird dieser Übergang gezeigt, wie er immer mehr dem Ring verfällt. Ja. Und das hat mich so verstört. Ich fand das so gruselig, ne? Wie er dann immer mehr zu Gollum geworden ist, von diesem süßen Hobbit dann zu diesem Wesen, was so abgewrackt ist, ne? Und dann, wie seine Augen sich auch wechseln und
gibt es nicht diesen Moment, wo er denn in diesen Fisch beißt, oder war das nicht irgendwie.
Ja,
es ist wirklich. Das ist ja das Interessante, dass man dann auch in solchen Filmen, bei denen man es gar nicht denkt, trotzdem diese Horrorelemente ja dann auch oft drin hat. Ne?
Ja.
Also es können ja so einzelne Segmente sein, es kann ja manchmal einfach nur 2-3 Sekunden sein, die einen irgendwie verstören in einem Film, die eigentlich per se gar nichts mit Horror am Hut haben. Ne?
Ja, Herr der Ringe, ne? Ich find's auch so komisch, dass es lustigerweise Gollum ist und nicht irgendwie Nazgul oder so. Was da total. Die sind ja eigentlich auch nochmal viel gruseliger, ne? Diese Gestalt in diesen schwarzen in diesen schwarzen Gewändern, aber ich weiß nicht, auch jetzt, wenn ich noch diese Gollum-Szene sehe, ich fühle mich immer noch unwohl dabei. Und das Ding war ja auch noch, dass Gollum sich ja mit dem Ring halt unsichtbar machen konnte. Und als Kind hatte ich dann die ganze Zeit Angst, dass er einfach irgendwo ist und mit dem Ring unsichtbar ist. Und
in deinem Zimmer.
Ja, und ich habe lustigerweise dann irgendwie so einen Tick entwickelt, dass immer, wenn ich ins Badezimmer gegangen bin, ich hinter die Tür geguckt habe. Einfach, weil ich so Angst vor Gollum hatte. Warum auch immer. Es ist total sinnfrei. Es ergibt gar keinen Sinn. Warum sollte er hinter der Tür stehen? Und warum sollte ich ihn auch sehen, wenn er doch den Ring hat und sowieso unsichtbar ist? Aber keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, bestimmt ein Jahr lang diesen Tick gehabt, dass ich hinter die Badezimmertür geguckt habe. Und das ist so das Witzige. Also, da habe ich schon gemerkt, ne? Mich haben keine Horrorfilme verstört, mich haben Horrorelemente in Nicht-Horrorfilmen verstört. Und da bin ich natürlich schon direkt davon ausgegangen, nein, ich kann das nicht.
Ja, das ist super spannend. Ja, und gerade diese, genau, was du eben schon angesprochen hast, diese einzelnen Sachen, die einem dann auch so im Kopf hängen bleiben, ne? Die können dann irgendwie für ein, ich werde nicht sagen, Trauma ist jetzt vielleicht sehr hochgegriffen, aber zumindest in Medientrauma, drücken wir es mal so aus, können dafür sorgen, dass man dann sich irgendwie jahrelang irgendwie mit manchen Sachen nicht beschäftigt. Und man dann vielleicht auch die Magie dahinter dann auch gar nicht so schnell erkennen kann, wie man es vielleicht hätte können, wenn man dieses Erlebnis nicht gehabt hätte. Ne? Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe gar nicht diesen Aspekt des Thrills oder dieses, ich will Angst erleben und fühle mich da wohl. Bei mir ist es tatsächlich, also ist jetzt wieder Selbstlob, warum lobe ich mich heute andauernd? Ich würde behaupten, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Mhm. Das ist vielleicht mein bester Charakterzug, würde ich jetzt für mich selbst behaupten. Und ich habe deshalb gucke ich Horrorfilme so gerne, weil ich gerne dabei mitfiebere, wie Leute, denen man es eigentlich nicht zutrauen würde, Situationen meistern. Ah. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber deswegen ist dieses im Horrorfilm, das ist eine Person, die ist eine Außenseiterin, whatever, aber sie schafft es am Ende, das Monster zu besiegen, weil sie an ihre Fähigkeiten glaubt und so weiter. Das hat man ja in einem Horrorfilm ganz oft, dass Leute, denen man es am Anfang nicht zutraut, am Ende sozusagen das Final Girl oder der Final Boy oder so sind. Und das mag ich total gerne. Ich entwickle gerne eine Empathie für eine Figur, und durchstehe, stehe mit ihr gemeinsam diesen Film durch oder diese Situation durch. Das ist eigentlich das, was mich so daran reizt.
Oder hab ich
Aber es geht, glaube ich, gar nicht so vielen Leuten so. Ja.
Da habe ich eine Frage. Wie ist das dann, wenn dir die Figur unsympathisch ist?
Das, unsere Zuhörer kennen diese Frage. Normalerweise würde André jetzt, mein Co-Moderator, würde jetzt dann schon sagen, nee, dann findet er den nicht gut. Also es ist tatsächlich für mich ganz wichtig, dass ich irgendwie eine Figur zum Mitfiebern habe. Sonst wird es wirklich, wirklich schwierig. Da muss schon sehr viel drumherum stimmen. Und vor allem muss der Film eine Begründung dafür haben, warum wir keine Sympathiefigur bei haben. Also nur, weil sich jemand dachte, naja, ich habe jetzt 10 junge Leute, ja, das sind ja alles Arschlöcher und die Leute verstehen das schon. Nee, das sind nicht, das funktioniert so nicht. Das muss schon in der Story begründet sein, warum hier keine Figur bei ist. Zum Beispiel, weil sie zum Beispiel ambivalent angelegt ist oder weil sie in der Vergangenheit mal irgendwas Schlimmes gemacht hat, whatever. Aber einfach nur zu sagen, hier sind 10 Leute, die müssen möglichst kreativ gekillt werden, deswegen brauchen die nicht sympathisch sein. Nee, Das funktioniert bei mir nicht.
Ich bin dann gespannt, wie du Weapons finden wirst, weil ich finde, die Figuren da sind sehr ambivalent tatsächlich geschrieben worden. Das fand ich sehr spannend daran.
Ich weiß nicht, hattest du... Jetzt reden wir schon die ganze Zeit über... Obwohl, nee, wenn wir diese Episode, die kommt nächste Woche raus, dann haben vermutlich alle, die es sehen wollen, Weapons schon gesehen. Aber hast du Bring Her Back schon gesehen, zufällig?
Ja, da... Ich habe den Trailer gesehen, habe mich sehr arg gegruselt. Das war der Film, der nicht stand.
Vielleicht lass sie mal lieber. Lass sie mal lieber. Da hatten wir ein bisschen was da. Klingt jetzt ein bisschen Mansplaining-mäßig, aber ich mache jetzt Horrorsplaining. Ich glaube, anhand deiner Letterboxd-Biografie, so weit bist du, glaube ich, noch nicht. Ich meine es nicht böse, okay. Aber da... Ich glaube, da sind ein paar Szenen bei, die könnten hart überfordern, ja, weil ich hab schon gesagt, da gibt es eine Szene bei, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, wirklich zum allerersten Mal, und ich habe wirklich alles gesehen von allen schrecklichen, wie nennt sich das immer noch, dieses Eisberg, dieses
Ja.
Alles, was du da gehört hast von Serbian-Filmen, Human Centipede, alles, habe ich alles gesehen. Aber mir wurde noch nie schlecht. Aber bei diesem Film, bei Bring Her Back, gibt es eine Szene, da wurde mir speiübel. Ich habe mich wirklich fast übergeben, als ich das gesehen habe. Und das habe ich noch nie gehabt in meinem ganzen Leben. Also be careful. Aber ja, da gibt es zum Beispiel auch, wie sind wir jetzt drauf gekommen? Figuren, die ambivalent sind zum Beispiel, genau.
Okay.
Ja.
Nee,
lange Hinleitung.
Ich habe den Trailer gesehen, ich dachte mir so, ich glaube, das kann ich nicht. Und dann habe ich auch mit Horrorzeit drüber gesprochen und dann war ich glaube, es war eine gute Entscheidung.
Ja, also da vielleicht dann mit dem Vorgänger, mit Talk to Me, dann eher vielleicht anfangen, der ist nicht ganz so grafisch. Hast du denn sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt irgendwelche Ängste im wahren Leben, die sich auf deinen Horrorfilmkonsum projizieren lassen, dass du sagst, okay, ich habe Angst vor, ich sag's jetzt mal erstmal banal, bevor wir jetzt in die tiefen Psychologie gehen, ich habe Angst vor Clowns, deswegen gucke ich es nicht, sowas in der Art. Gibt es bei dir irgendwie was, wo du im wahren Leben sagst, oder bei mir ist es zum Beispiel, das ist auch wieder absurd, ich glaube, ich habe wenig Ängste, aber ich habe wahnsinnige Angst vor der Vorstellung des Todes. Dadurch ist es fast absurd, dass Horrorfilme mein Lieblingsgenre sind. Aber das balanciert sich tatsächlich aus, weil dadurch der Tod eine gewisse Banalität bekommt. Dadurch. Und ich kann das dann für eine Zeit lang immer ausblenden, diese Phobie vor dem Tod, die ich tatsächlich eigentlich habe. Aber gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, und wenn es sowas ist wie Spinnen, whatever.
Ja, lass uns vielleicht auch so banal starten. Ich habe Angst vor dem offenen Meer. Also ich finde das offene Meer irgendwie sehr gruselig, beziehungsweise ich finde so die Untiefen. Also dass ich mir vorstelle, ne, dass ich irgendwo, also am besten, dass ich irgendwie vom Flugzeug abstürze oder einen Schiffbruch habe. Ich bin dann irgendwo mitten im offenen Meer und die Vorstellung, dass ich nicht weiß, was unter mir ist und keine Ahnung, wie viele Meter tief es ist, absolut gruselig. Weißt du, ich
nie im offenen Meer schwimmen gehen oder sowas, auf gar keinen Fall.
Es könnte ein Wal sein, es könnte ein Hai sein, so natürlich erstmal.
Könnte
so
auch Cthulhu sein.
Du weißt nicht, was das ist. Du weißt nicht, was da ist, ne? Vor allem, dass wir auch so viel nicht erforscht haben von Meer, ne? Das ist so. Nee, also.
Kurze Frage, hast du Underwater gesehen, den Film? Falls nicht, dann ist das jetzt meine Empfehlung an der Stelle mit Kristen Stewart.
Ja, ich habe von dem schon mal gehört, ja. Ja, ich habe in letzter Zeit jetzt so Filme auf meinem Kanal nachgeholt mit U-Booten und festgestellt, dass ich U-Boote auch super gruselig finde. Ich weiß nicht, also allein dieses Konzept auch, ne, ich habe ja sowieso diese Vorstellung, ich habe Angst, was unter mir ist, aber stell dir mal vor, da ist einfach ein U-Boot unter dir. Also wie gruselig ist das auch, einfach so ein U-Boot? Oder generell so dieses Konzept von einem U-Boot, das ist so creepy, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht.
Und dann noch eine Platzangst dazu, ne, in einem U-Boot. Ich weiß nicht, warst du mal in so einem Museums-U-Boot oder so drin?
Nee, aber ich
kann ich nicht empfehlen.
Ich kann es mir halt vorstellen, ne, aber so, ne, ich habe jetzt zum Beispiel sowas wie Jagd auf Roter Oktober gesehen oder auch diesen Abyss, ne, und, also das wäre auch so etwas, also ich habe auch irgendwie Flugangst, aber ich glaube, ich finde ein U-Boot noch schlimmer, weiß ich nicht. Naja, aber das ist jetzt so eine banale Angst von mir. Ich finde Puppen und Kinder auch immer sehr gruselig in Horrorfilmen. Also ich weiß nicht, Puppen, ich glaube, das ist auch so etwas, weil ich halt als Kind gerne mit Puppen gespielt habe. Und dann ist das so etwas, was so sehr abstrakt ist, was so einen ganz großen Kontrast bildet dazu, dass ich halt gerne mit Puppen gespielt habe. Und dann werden Puppen plötzlich zu so einer Horrorfigur. Und ich habe mich auch eine Zeit einfach dann so richtig unwohl gefühlt. Ich hatte mal so eine Schuhpuppe so ganz lange so bei mir rumstehen. Und irgendwann, ich weiß nicht, die hat halt so echte Augen. Und irgendwann ich fühlte mich nicht mehr wohl, dass sie in meinem Zimmer war. Ich hatte immer Angst,
dass
wenn
ich zu... Das ist super absurd.
Ja.
Das ist super absurd, weil ich habe vor ein paar Tagen, also ich mache gerade so eine Videoreihe über die besten Horror-Slasher aller Zeiten aus meiner Sicht. Mhm. Und da waren auch schon Leute irritiert davon, dass ich Chucky, die Mörderpuppe, so weit hinten hatte. Und da habe ich auch gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute ernsthaft Angst vor so einer Puppe haben. Und jetzt ist wieder das perfekte Beispiel. Doch, natürlich, weil es gibt immer Menschen, die vor irgendwas Angst haben. Und du hast es gerade belegt, ja.
Ja, ne, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob du mit Puppen gespielt hast früher, aber vielleicht hat es auch damit irgendwie so zu tun, weißt du, dass du halt so einen Bezug dazu hast und es dann plötzlich, oder auch so Kinder, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht Kinder finden fast, kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Leute Kinder gruselig finden, die dann plötzlich so zu Horrorgestalten werden, weil dieser Kontrast einfach so stark ist, ne. Also auch wahrscheinlich bei Clowns, aber bei Clowns, also es geht bei mir bei Clowns. Ich finde die auch gruselig, aber es ist jetzt nicht das Schlimmste.
Aber ist das eher der Horror, der in der Wirklichkeit verankert ist, der dir mehr Angst macht, oder eher was Übernatürliches?
Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen so zu dem, was, glaube ich, so richtig tief geht. Also ich habe Angst vor Paranormalen. Das ist auch so, ja, wo ich merke, ne, so etwas, was so Richtung Hereditary geht, was Blair Witch Project geht, ne, was allein schon sowas wie Paranormal Activity oder so. Ich meine, ich habe die jetzt noch nicht gesehen, aber ich merke, das sind die Filme, boah, da tue ich mir echt schwer mit, oder Exorzist auch, weil ich habe einfach Angst vor diesem Paranormalen. Das finde ich so gruselig. Und ich glaube, das hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich für mich noch nicht so richtig die Frage geklärt habe, ob es Geister gibt oder nicht. Ich bin mir dann noch so ein bisschen unsicher, wie meine Meinung zu ist, weil ich habe schon so ein paar Dinge erlebt. Jetzt nicht, dass ich einen Geist gesehen habe oder sowas, aber ich habe schon so Dinge erlebt, die für mich jetzt nicht so ganz wissenschaftlich begründet werden können, obwohl ich eigentlich ein sehr rationaler Mensch bin und gar nicht mal so einen großen Glauben habe, aber so, dass ich... Also ich bin eigentlich ein sehr wissenschaftlicher Mensch, so sage ich mal, eingestellt. Sehr, dass ich irgendwie halt so an Forschung glaube und alles, aber
ja.
Und an Fakten. Aber so was so, ich weiß nicht, so was so Geister und sowas angeht, und dass ich halt auch so ein paar Dinge so erlebt habe, wo ich so denke, okay, eine Person kann das eigentlich, oder die ist sehr empfänglich, sage ich mal. Und da habe ich das Gefühl, da sind für mich noch so ein paar Lücken, wo ich mir ein bisschen unsicher bin. Und deswegen... schlägt Paranormales, das schlägt genauso in diese Kerbe rein, dass ich mir nicht so sicher bin. Und ich glaube, ich möchte im Alltag nicht so gerne damit konfrontiert werden, aber diese Filme konfrontieren mich natürlich die ganze Zeit, ja, damit, auch mit dieser Frage, ne? Deswegen, es ist wirklich Paranormales für mich. Das ist so mein rotes Tuch bei Horrorfilmen.
Super interessant. Damit kannst du mich gar nicht locken. Also ich gucke mir das an, aber das ist theoretisch mein Safe Space, weil die Herleitung ist exakt so wie bei dir. Ich bin sehr wissenschaftlich unterwegs, was das angeht. Also ich glaube quasi nur an die Wissenschaft, drücken wir es mal so knallhart aus, wie es ist.
Ja.
Und deswegen, also für mich existieren keine Geister, keine irgendwelchen überirdisch wäre jetzt das falsche Wort, glaube ich, ne? Übernatürliche Wesen. Existieren für mich nicht in meinem Gedankengut. Da beschäftige ich mich auch gar nicht mit, sozusagen, also dass diese existieren könnten, weil es für mich gedanklich und wissenschaftlich zu weit hergeholt ist. Und deswegen ist das für mich so, also ich weiß, den meisten Leuten geht es ja so wie dir, dass sie genau da ihre Stelle haben, ihre kitzlige Stelle, sage ich mal, was Horror angeht. Da kann ich gemütlich daneben sitzen, das ist mir vollkommen egal, ob da irgendwie irgendein Gespenst um die Ecke kommt oder sowas. Also ich kann mir höchstens vorstellen, dass bei dir wahrscheinlich der Geist von Gollum irgendwo noch wartet, hinter deinem Drehstuhl da, aber ansonsten, ja, ist interessant. Ja,
ja, ich glaube, das hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass, ne, also ich glaube, jetzt mittlerweile ist das nicht mehr so, aber als Kind hatte ich auch einfach immer Angst, dass ich Albträume bekomme, ne? Ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, dass man halt nicht einschlafen kann, dass man dann Angst vorm Dunkeln bekommt und vor den bösen Ecken, so vor dem Stuhl, wo die Klamotten drauf liegen, so, ne, oder vor Spiegeln oder was auch immer, ne? Ich hatte auch immer so Angst vor Kettenbriefen, wenn es in der Schule immer so dumme Kettenbriefe gab, von wegen, du musst den jetzt weiterschicken, deine Mutter stirbt oder so, ne? Aber so, das ist halt so das. Und ich hatte immer das Gefühl, ne, deswegen habe ich mich auch nie in Horror reingetraut, aber ich hatte auch immer das Gefühl, ich kann das nicht verarbeiten. Das wird irgendwie die ganze Zeit in meinem Unterbewusstsein schlummern und immer wieder rauskommen, oder es wird mich im schlimmsten Fall dann in meinen Träumen so heimsuchen. Und das war auch der Grund. Das war quasi so ein Selbstschutz, den ich schon ganz früh hatte, von wegen, ich will mich nicht damit konfrontieren, weil ich glaube, ich kann das nicht, ne? Ja.
Boah, ich habe als Kind so oft Albträume gehabt, wirklich. Also du scheinbar nicht, nicht ganz so
doch,
häufig.
Ich hatte auch Albträume, aber ich wollte nicht noch mehr haben, so weißt du.
Okay.
Nicht mehr Material bekommen.
Schlimm sind ja so wiederkehrende Albträume, bei denen man schon irgendwie gefühlt im Traum merkt, scheiße, es ist wieder dieser Traum sozusagen und du kommst nicht raus. Und ich habe als Kind einen Albtraum gehabt, ich kann ihn gar nicht beschreiben, weil der quasi Formen und Wesen beinhaltet hat, die ich nicht beschreiben kann. Das ist ein bisschen absurd, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. War quasi, ich lag in meinem Bett, genauso wie es war, das mein Kinderzimmer, und der Boden war aber bedeckt von so Kreaturen, der komplette Boden, die nach mir geschnappt haben und die ganz fiese Geräusche gemacht haben, so rumgebrüllt oder rumgeschrien haben. Und ich weiß immer, wenn ich das geträumt habe, habe ich ganz laut im Schlaf gegen die Heizung geklopft. Mhm. Und dann kam irgendwie mein Vater auch, was ist denn los? Und ich hab ihm genau beschrieben, was da los ist gerade. Und er sagt so, spinnst ja wohl, da ist so gar nichts, das ist dein Teppich so. Und dann, ja, und das war das. Und das kam immer wieder, dieser Traum.
Hast du das irgendwo gesehen?
Nee, gar nicht. Da war ich 6, 7, 8 oder so, in dem Alter war das. Und da habe ich garantiert sowas nicht mal im Ansatz gesehen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, ich kann da auch nichts manifestieren drin. Also, dass sich irgendwas in diesem Traum manifestiert hat, weil ich nicht wüsste, welche Angst oder welches Thema sich darin widerspiegeln sollte. Es war einfach irgendwie eine Form, also eine Form im Sinne von, ja, so wie das Wort heißt, eine Form halt, vor der ich scheinbar irgendwie Angst haben muss. Und immer, wenn ich diese Form später sowas Ähnliches gesehen habe, die ist es so ein, wie so ein weiches, nee, ich kann es schon wieder nicht beschreiben, es ist absurd, aber manchmal gibt es ganz, ganz selten noch Momente, in denen ich diese Form wiedererkenne und dann kriege ich plötzlich diese Reaktion wieder, dass ich diesen Albtraum früher hatte. Das ist völlig absurd, aber ja.
Ja.
Und das vergesse ich auch nicht, also du kannst mir sonst, ich hatte mal einen Traum von den Spice Girls mit 8 oder 9, das weiß ich noch, und den habe ich nicht vergessen, aber sonst kann ich mich an keine Träume aus der Kindheit erinnern, außer diesen mit diesen komischen Formen, ja, das war wirklich absurd. Mhm. Ja. Und das erste Mal, glaube ich, war, da habe ich dann auch immer Albträume gehabt, da bin ich mit meinem Vater auf eine Fahrradtour gewesen. Es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, Horror und Angst gespürt habe, so richtig. Und er hat gesagt, ich hole uns mal was zu trinken. Das war so ein Getränkemarkt, der aber so ein bisschen außerhalb von unserem Dorf lag. Und dann stand da so ein betrunkener Mann, hat mich angeguckt, hat mit dem Finger auf mich gezeigt und hat gesagt, dich hole ich als nächstes. Aber mit so einem richtigen, und hat er noch so hintergemacht. Und ich bin einfach ohne meinen Vater schon einfach weggefahren mit dem Fahrrad. Ich habe so eine Angst gehabt und ich habe immer Angst gehabt, dass ich den irgendwie am nächsten Tag wiedersehe, diesen Mann oder so. Ich habe den nie wieder gesehen. Aber das war das erste Mal, da habe ich richtig so Horrorangst gespürt. So. Und da dachte ich so, jetzt fange ich an, Horrorfilme zu gucken, um dem entgegenzuwirken.
Witzig. Boah, ich wäre, glaube ich, auch verstört für mein Leben gewesen danach.
Ja.
Holy shit.
Ja, das war auch die Zeit, als man, ich weiß ja nicht, wie das bei dir in der Kindheit war, als einem auch irgendwie Angst gemacht wurde vor manchen Sachen. Also bei uns war es damals in den 90ern auch so eine begründete Angst, weil das Thema halt wirklich groß war. Es war immer ich weiß nicht, wie du dich jetzt mit True Crime auskennst, aber diese draußen irgendwie läuft ein Kinderschänder rum oder irgendwie sowas und geh nicht mit Fremden mit und sowas und nimm keine Bonbons an. Und das war so ein krasses Thema, weil damals auch bei uns in der Region super viele Kinder damals spurlos verschwunden sind oder die dann später, also nicht spurlos, die wurden dann irgendwann gefunden, ne, ohne jetzt weiter darauf einzugehen und sowas. Und das hat mir wahnsinnige Angst gemacht immer, dass wenn ich alleine zu Hause war, wir haben so riesengroße, in unserem alten Haus so riesengroße Fenster im Wohnzimmer gehabt, wo wirklich, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wer sowas baut oder die auf die Idee kommt, so große Fenster in ein Haus zu bauen. Und immer, wenn dann irgendwelche Leute so ganz nah am Fenster vorbeigegangen sind, habe ich mich sofort unterm Tisch verkrümelt und mich versteckt, bis meine Eltern irgendwie 4 Stunden später nach Hause kamen oder sowas, weil einem da so eine Panik gemacht wurde, die, wie gesagt, nicht unbegründet war, aber das hat mich schon so ein bisschen mich damals so geprägt. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch irgendwie solche Elemente, Schlüsselerlebnisse gab.
Ja, wir hatten auch, also ich finde das auch gut, dass man das macht, ne? Dass man Kindern halt beibringt, dass man halt nicht irgendwie in fremde Vans am besten steigt oder halt irgendwie sowas, ne? Aber dieses so, ja, auch wenn er dir Kaninchen anbietet oder dir anbietet, so süße Welpen zu zeigen oder Süßigkeit, ne? Also, ne, da war irgendwie immer so diese Angst vor so einem Mann quasi, ne, oder dass du halt entführt wirst, ne, oder dass dir was passiert. Ich weiß zum Beispiel auch, dass es bei meiner Grundschule passiert, da ist einfach ein Mann gewesen auf dem Schulweg, hat er sich vor 2 Mädchen gestellt und hat quasi so seinen Mantel geöffnet und war halt nackt so drunter, ne, also sowas zum Beispiel. Also das hat man halt immer wieder mitbekommen, oder bei mir ist auch mal irgendwie so ein Junge verschwunden und wurde dann ermordet und sowas, ne, also ja, also mit sowas wurde man ja immer konfrontiert und ich glaube, ich hatte dann auch schon im realen Leben halt auch Angst vor sowas, ne? Aber komischerweise, weiß ich nicht, ich kann irgendwie Also ich verstehe dich, irgendwie ist da aber bei mir trotzdem immer so dieser Hang nach diesem Paranormalen, was mich irgendwie mehr halt triggern kann auf eine Weise, weiß ich nicht.
Ja. Ja. Aber ich glaube, vielleicht ist der Unterschied, wenn du sagst, müssen wir ja nicht im Detail besprechen, aber wenn du sagst, dass du schon Situationen hattest, die vielleicht nicht so ganz für dich erklärbar waren in diesem Moment. Ich glaube, das ist das, was mir vielleicht auch fehlt in dem Moment. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, irgendwie, dass plötzlich eine Tür sich hinter mir auch nur einen Spalt öffnet, ohne dass ich gewusst hätte, dass da gerade ein Fenster ein offenes dafür gesorgt hat, dass das passiert oder so. Ich glaube, also vielleicht auch zum Glück dann, klopfen wir auf Holz. Ich glaube, ich hatte einfach noch nie das Gefühl, etwas Paranormales zu erleben. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, nachts ist ihnen irgendwie ihre verstorbene Oma oder sowas, stand vor dem Bett und whatever irgendwie so. Und da würde ich sagen, ja, okay, ich bin mir ziemlich sicher, du hattest einen Albtraum darüber und das ist schon alles so. Aber ja.
Ich glaube, meine Fantasie war halt auch immer so einfach sehr blühend. Also das war halt auch, glaube ich, immer so dieses Ding. Ja.
Fangen wir anders, da du jetzt ja gerade im letzten Heim ja auch noch eine Menge Horrorfilme geguckt hast, was macht denn für dich einen guten Horrorfilm aus? Also was muss der beinhalten, dass du sagst, das ist vermutlich ein gelungener Film für mich?
Ich finde irgendwie, ich mag das irgendwie, das ist mir jetzt so in letzter Zeit aufgefallen, dass ich so richtig, ich mag es, wenn Horrorfilme sehr minimalistisch bleiben. Also zum Beispiel, ich habe jetzt sowas wie Heretic geguckt oder halt Barbarian und ich finde das so toll, dass diese Filme auch ganz oft nur an einem Ort bleiben und auch mit so ganz wenig Mitteln halt. Einfach, ne, so du hast dieses Creepy House und den Creepy Keller. Du hast ja dieses Mysterium unten oder du hast diesen komischen Mann, der irgendwie, ne, halt da dir irgendwas, also dich irgendwie zulabert und der Film spielt eigentlich nur in diesem Haus wie ein Kammerspiel letztendlich, ne. Und mir ist aufgefallen, ich liebe einfach das so, ne, einfach das, wenn das Horrorfilme dann nicht so groß, halt versuchen, so was Großes aufzubauschen, aber ich mag irgendwie dieses ganz kleine, intime quasi schon richtig gerne. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist irgendwie halt eine gute, dichte Atmosphäre. Ne? Auch wie mit der Kamera gearbeitet wird, wie mit Winkeln gearbeitet wird. Ne? Ich finde zum Beispiel Zach Cregger, der jetzt auch Barbarian und Weapons gemacht hat, der kann das extrem gut, ne? Wie der immer so mit Kameraeinstellungen arbeitet, dass du immer das Gefühl hast, oh mein Gott, ich muss da jetzt was sehen, aber eigentlich spielt er dann auch so ein bisschen mit dir und eigentlich ist da nichts, ne? Und er erschreckt dich immer so in Momenten, wo du es nicht erwartest. Sowas finde ich halt wichtig. Ich glaube, ich finde es auch wichtig, dass ich auch mit den Figuren connecten kann, so wie du. Also ich würde auch sagen, dass ich ein sehr empathischer Mensch bin. Und da fände ich jetzt auch ganz wichtig, dass ich einen Bezug zu den Figuren habe. Und auch was natürlich ganz wichtig ist, ist sowas wie Musik, ne? Dass der Sound gut ist, weil ich glaube, so Sound in Horrorfilmen und Musik in Horrorfilmen ist mitunter das Wichtigste auch, ne? Weil du merkst ja immer, du merkst die Anspannung eigentlich in dem Moment, wenn du dann auch ganz leise so diese Musik hörst im Hintergrund, ne? Das ist so immer so der Moment, wo du merkst, es fängt an. Und ganz oft merkt man es ja auch gar nicht bewusst, ne? Es ist einfach plötzlich da, die kommt so langsam rein.
Nachbar über mir hat just in diesem Moment, als du es gesagt hast, ganz laut Musik angemacht.
Oh Gott. Naja, danke aber für diese tolle Untermalung. das fände ich halt auch ganz wichtig. Und ich glaube, so ein bisschen, was ich jetzt in letzter Zeit festgestellt habe bei Horrorfilmen, ist, dass ich finde, die haben ganz oft ein tolles erstes Drittel und ein tolles zweites Drittel, aber ganz oft fallen die für mich dann am Ende ab.
Ja.
Habe ich so oft schon mitbekommen irgendwie, ne?
Damit hast du jetzt schon so viel, in dieser kurzen Zeit schon so viel über Horrorfilme gelernt. Das ist tatsächlich auch das, was ich immer beobachte, dass so viele Filme an ihrem letzten Drittel scheitern, weil dann irgendwie, da wird was Fantastisches, also jetzt als genre-technisch was Fantastisches aufgebaut, aber sie schaffen es irgendwie nicht, da eine Konklusion hinzubringen, dass es so einen befriedigenden Abschluss gibt. Das schaffen ganz, also wirklich nur die besten Regisseure oder Autoren in dem Fall, schaffen das, glaube ich, das wirklich hinzukriegen. Und da trennt sich dann eigentlich die Spreu vom Weizen so ziemlich an der Stelle. Finde ich auch.
Ja, weil entweder du bist mit der Auflösung nicht zufrieden, ne? Also du bist mit dem nicht zufrieden, was hier gerade quasi präsentiert wird, was der Grund ist, was der Auslöser ist vor allem. Oder die bekommen es einfach nicht hin, so ein gutes Finale hinzubekommen oder auch Sachen zu erklären, dass du halt verstehst, okay, ja, das und das ist jetzt passiert und das lag halt daran, ne? Also ja, das ist halt so das, was ich ganz, ganz oft mitbekommen habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo ich finde, das sollten Horrorfilme auch besser machen. Oder da sollte, das ist so das, wo Horrorfilme, glaube ich, ganz oft halt dran arbeiten müssen, weil das ist der Moment. Und dann ist es ja auch immer so, dass du erinnerst dich, glaube ich, ganz gut immer auch an das Ende und dann gehst du ganz oft sehr enttäuscht raus, obwohl du eigentlich vielleicht erstmal eine schöne erste Zeit hattest, aber dann war es dann doch irgendwie wieder so meh am Ende. Oder es passiert so das, was in ganz, ganz vielen Horrorfilmen passiert. Es wird irgendwie so ein bisschen dieses Buch so abgespielt, ne? Ich hatte das zum Beispiel auch bei diesem Film Knock, Knock, Knock. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Der heißt ja irgendwie Cobweb im Original. Ja. Aber da fand ich zum Beispiel auch so die Atmosphäre so im ersten Teil eigentlich ganz schön, ganz dicht, so auch mit den Eltern. Und dann wurde ich komplett irgendwie ein bisschen enttäuscht mit dem, was dann so im Nachhinein passiert ist. Also irgendwie hat mir das dann nicht mehr so gut gefallen. Weiß ich nicht.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich da, ich weiß es nicht genau, ob's, also im Actionfilm ist es ja irgendwie die logische Konsequenz, dass du dir vielleicht dein spektakulärstes, aufregendstes, mit Spezialeffekten überladenstes Setting für den Showdown auswählst. Und das muss ja vielleicht auch so sein. So. Und so funktioniert ja auch ein guter Actionfilm. Ich habe aber das Gefühl, dass man das irgendwann für den Horrorfilm übernommen hat, dass plötzlich Filme, in denen es quasi gar keine Action gab oder gar keine Kämpfe gab oder irgendwie sowas, meinen dann im Showdown plötzlich sowas liefern zu müssen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Und ich glaube, da steckt das manchmal das Genre vielleicht ein bisschen fest, dass die Leute, die das machen, etwas glauben, was die Leute erwarten, was vielleicht gar nicht der Fall ist. Und dann hast du immer so dieses so am Ende, ja, da muss dann gegen den Geist, blödes Beispiel, geboxt werden, so in dem Sinne, ne? So, nee, man kann auch, ein Horrorfilm kann auch ruhig enden. Da muss nicht groß irgendwie noch ein großes, spektakuläres Set-Piece am Ende kommen, muss es nicht. Also, wenn es vorher sich überhaupt nicht angedeutet hat, dass da in diesem Film sowas passieren könnte. Also, es ist, ja, ich glaube, da, es ist, aber da merkt man auch, Filme machen ist auch gar nicht so einfach, ne? Also, wie gesagt, das ist, ist selten der Fall, dass das tatsächlich mal funktioniert irgendwie. Aber es ist schon oft genug funktioniert, hat funktioniert, also von daher. Aber ich bin da komplett bei dir. Ja, es ist eine super Beobachtung. Fällt mir immer wieder auf. Gerade dieses letzte Drittel, damit steht und fällt ein Film und lässt auch dann, wie du es eben schon gesagt hast, Sachen vergessen, die vorher vielleicht eben besonders gut liefen. Aber ja, und da hast du ja auch quasi schon meine nächste Frage gewesen, was für dich Horrorfilme erträglicher machen würden. Das wäre ja schon mal ein Beispiel dafür. Ein besseres letztes Drittel.
Ja, definitiv, ja. Ich glaube, und so die anderen Punkte, was könnte ein Horrorfilm besser machen, ne, das hat ja eigentlich sehr viel mit mir selbst zu tun. Ich kann ja dem Film nicht sagen, sei weniger gruselig und sei weniger verstörend, damit ich es besser ertrage. Das ist ja, ne, das hat ja eigentlich mehr mit mir persönlich zu tun. Deswegen, an sich habe ich jetzt kein Problem damit. Ich glaube, ich habe auch noch nicht so viel gesehen, dass mir jetzt so Muster schon auffallen groß. Außer jetzt das mit dem Ende, das ist mir schon echt oft aufgefallen. Aber ansonsten, ich bin noch auch gar nicht so oft in Tropes drin, dass ich jetzt schon sagen kann, dass mich ein Trope jetzt besonders nervt.
Ja. Hast du denn jetzt im Laufe der Zeit für dich schon so ein paar, du hast ja ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass du dann irgendwann, als du dich ein bisschen mehr mit Horrorfilmen beschäftigt hast, festgestellt hast, okay, da gibt's ja sehr viele Subgenres, also Horror ist ja nicht nur Horror. Hast du da für dich jetzt schon so ein paar, zwei, drei Sachen rauskristallisiert, die besonders gut bei dir funktionieren, wo du gesagt hast, okay, da hat mich bisher fast jeder Film überzeugt aus dem Bereich? Also Zombies, whatever.
Ja, ich bin tatsächlich ein Fan von Zombies. Also ich weiß, ganz viele Leute sind wahrscheinlich auch total übersättigt davon, ne? Weil natürlich Zombies ist, denke ich, auch ein sehr ausgelutschtes Genre, so, ne? Aber ich mag total gerne so Apokalypse- und Endzeitfilme. Und so meine Lieblingsmedien haben eigentlich mit diesem Genre lustigerweise so zu tun. Also so meine Lieblingsfilme oder Serien oder Videospiele. Weil ich liebe zum Beispiel total The Last of Us. Das ist mein allerliebstes Game aller Zeiten so. Und das hat natürlich sehr viel halt eben mit Apokalypse und auch Zombies auf der Weise zu tun. Oder The Walking Dead. Auch gehört zu meinen Lieblingsserien, hat auch damit zu tun, ne? Oder ich finde auch sowas wie Train to Busan oder Quiet Place richtig, richtig toll. Oder auch mal sowas wie Warm Bodies oder Zombieland, die halt auch mit dem Genre mal so ein bisschen was anderes machen und ausbrechen, ne? Also, ich mag tatsächlich Zombie-Filme oder so infizierten Filme, auch sowas wie 28 Days, Weeks, Years Later, fand ich auch richtig toll. Monster-Horror mag ich tatsächlich auch. Also sowas wie Alien, ne? Godzilla habe ich jetzt auch zwei Godzilla-Filme gesehen. Der weiße Hai jetzt gestern. Godzilla Minus One, das war mein allererster. Fand ich richtig cool. Und jetzt habe ich auch Shin Godzilla geguckt.
Ah ja, ja, das
also
ist
tatsächlich
ja,
das ist die japanischen Ableger mehr, ne? Jetzt nicht die amerikanischen Sachen. Aber ich weiß nicht, finde Godzilla neueren, auch das cool.
Ist schon ja, ist es auch. Also ich kann da nur empfehlen, geh da, wenn du irgendwann mal Zeit hast und Interesse hast, nochmal deutlich weiter in die Vergangenheit. Ja. Das ist auch super fantastisch. Es ist ja auch immer, Horror ist ja ein Abbild der Gesellschaft. Ich glaube, auch deswegen mag ich Horror immer so, weil man immer die aktuellen Themen und Befindlichkeiten der Gesellschaft sehr gut wiedererkennen kann in Horrorfilmen, weil gerade wenn wir ums Thema Ängste reden und so weiter. Und gerade an der Godzilla-Reihe siehst du sehr gut, wie gut oder schlecht es zum Beispiel der japanischen Konjunktur ging, wenn du diese Filme guckst, wie sie in den 60ern waren, wie sie in den 70er waren, 80er und so weiter. Das erkennt man alles sehr gut. Den Zustand der japanischen Gesellschaft finde ich immer interessant, wie man das an so einem banalen Monsterfilm ablesen kann. Es ist total faszinierend. Ich habe den Minus One, den haben wir tatsächlich in Tokio im Toho Cinema gesehen. Also Toho Studios ist ja die Godzilla-Reihe gemacht haben. Und auf Japanisch, ohne Untertitel. Das war, glaube ich, die weirdeste Kinoerfahrung, die ich je hatte. Ich habe nichts verstanden. Aber das Faszinierende ist, also falls du doch mal einen guten Kinobesuch haben willst, wo keine Leute stören, geh in Japan ins Kino. Da ist wirklich, du hast nichts. Du kannst wirklich eine Stecknadel fallen hören. Die Leute sind so ruhig. Niemand, absolut niemand steht auf, bevor nicht die letzte Sekunde der Credits durchgelaufen ist. Die Leute applaudieren, bedanken sich quasi für den Film und die benehmen sich alle so toll. Du traust dich wirklich, also du sitzt da so gemütlich, du traust nicht mal irgendwie. Also ich sitze immer mit überschlagenen Beinen im Kino in der Regel, aber du traust dich nicht mal wenn du jetzt den linken Fuß auf dem rechten Bein hast, die Seiten zu wechseln, weil du denkst, okay, das könnte jetzt schon zu laut sein für die Leute hier so. Also es ist fantastisch, wie gesagt, und du siehst dann auch, was für eine Bedeutung Godzilla halt auch für die Leute da hat irgendwie. Aber das ist doch schon mal eine schöne Auswahl. Ja, Monsterfilme finde ich auch super, ja.
Ich war tatsächlich
und auch gut, dass du sie als Horror bezeichnest, weil für manche ist das ja kein Horror. Ich würde das aber auch sowohl Alien als auch, also Alien sowieso, aber auch die Godzilla-Filme sind für mich ganz klar Horrorfilme.
Ja, das wusste ich zum Beispiel auch früher nicht. Also ich glaube, Predator fällt ja auch darunter, weiß ich nicht genau. Aber,
das ist, glaube ich, so ein Hybrid, würde ich sagen. Ne? So
ja, oder The Host auch von Bong Joon-ho, der Film.
Ja. Ja.
Fand ich auch cool. Fand ich auch richtig cool. Ja. War auch wieder so ein Metapherfilm. Also quasi so ein bisschen der koreanische Godzilla auf eine Weise. Lustigerweise, ne? Ich war zum Beispiel auch in Südkorea im Kino nochmal dazu. Und ich habe genau auch wirklich eine total positive Erfahrung gemacht. Also ich glaube generell nochmal in Asien. Da merkt man ja generell, dass die Gesellschaft deutlich mehr aufeinander Acht gibt und dass es, ich glaube, da würde sich kaum jemand trauen, sowas zu machen wie hier zum Beispiel in Deutschland, dass man da ein Kino verwüstet und das noch aufnimmt oder so. Ich glaube, das wäre da totaler Fauxpas, ne?
Anders formuliert, also sie geben nicht aufeinander Acht, sie wollen einfach nur den Anstand bewahren. Tatsächlich ist das ja eher das Problem in Japan und Korea, dass die Leute eigentlich nicht in dem Sinne aufeinander achten, was jetzt die Gefühle angeht, sondern einfach nur um dieses, ja, wie drückt man es aus, dieses, auch der Grund, warum zum Beispiel, die Maske waren, genau.
Genau, das ist ja bei denen.
Das interessiert sich ja trotzdem keiner für dich im Endeffekt, aber.
Genau, es ist sehr anonym eigentlich, auch und sehr kalt ganz oft, aber es geht halt sehr viel darum, letztendlich nicht aufzufallen. Du willst eigentlich in dieser Masse versinken, ne, und nicht negativ herausstechen, so. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, ne, letztendlich halt so mit dem Flow gehen und halt einfach nicht, sich quasi nicht so gegen den Großteil der Gesellschaft stellen, weil in diesem Moment, wenn du ja sowas machst, fällst du ja komplett raus. Ne?
Das System muss funktionieren im Endeffekt. Als Urlauber gefällt einem das sehr, wenn man plötzlich sieht, okay, hier liegt kein Müll auf dem Boden, nirgendwo, die Leute benehmen sich alle und so weiter. Aber wenn man dort lebt, ist es natürlich, dann macht man, glaube ich, da dann auf lange Sicht, glaube ich, andere Erfahrungen. Wie wichtig ist es denn für dich? Obwohl, hast du noch ein Subgenre, was dir gefällt, bevor wir jetzt zum nächsten kommen?
Ja, ich habe auch festgestellt, Body Horror ist, glaube ich, auch total meins. Ja, tatsächlich. The Substance, The Ugly Stepsister habe ich jetzt gesehen. Auch so ein bisschen Loveless Bleeding hat auch so ganz kleine Body Horror-Momente. Ja. Geil. Absolut geil. Also ich finde es verstörend und so, aber auf eine geile Weise. Und da fängt es, glaube ich, an, dass ich so langsam anfange, so zu so einem Horror-Fan zu werden, weil ich verstehe plötzlich dann doch diesen Thrill und diesen Kick.
Du hast ja The Thing schon gesehen, auch das Original, wie ich gesehen habe. Hast du auch die Fliege schon geguckt?
Den werde ich jetzt bald besprechen. Also jetzt im Oktober.
Wollte ich gerade sagen,
das wäre der Body-Horror-Klassiker auch auf eine Weise, ne?
Ja, und du bist quasi durch The Thing, bist du ja quasi auch schon auf diesen 80s-Buddy-Horror so ein bisschen vorbereitet. Und dann wäre das quasi auf jeden Fall der, also wenn du mich jetzt fragen würdest, was soll ich als nächstes gucken, dann hätte ich das jetzt auch gesagt. Ich glaube, da bist du ja gut aufgehoben.
Ich wurde auch ganz oft gefragt, ob ich den machen kann. Und jetzt, also für September, Oktober werde ich mir jetzt ein paar Horrorfilme rausnehmen, die ich gerne sehen möchte und besprechen möchte, also alte, ne? Und ich glaube, also Die Fliege ist direkt so Nummer eins. Den will ich auf jeden Fall besprechen, vielleicht auch das Shining. Ja, und was ich halt auch ganz, ich merke halt so, wenn ich gerade so auf dieses Subgenre gucke, so alles außer Paranormal, eigentlich finde ich so vieles so richtig geil. Also zum Beispiel auch so psychologischer Horror, ne? Also sowas, was so ein Get, Richtung Get Out oder so Oldboy, ne? Ich weiß nicht, ob man Oldboy jetzt als Horror bezeichnen wird, aber es ist auf jeden Fall ein verstörender Film auf eine Weise, ne? Ja. Finde ich auch wirklich fantastisch. Ich finde es so geil, auch so psychologischer Horror, ne? Das, wenn dann auch auf eine Weise dann auch so gesellschaftliche Themen, zum Beispiel wie ein Get Out, wenn die dadurch auch so verarbeitet werden, ne? Und dann halt so aufgewiesen wird. Oder auch sowas wie Black Swan geht vielleicht auch so ein bisschen in so eine Richtung.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Also, ne? So Leistungsdruck oder halt Rassismus oder sowas, ne? Wie das dann halt auch dadurch, dass das ja auch eine Art von Horror ist. Eigentlich sogar auch eine sehr reale Art von Horror, ne? Also das ist auch super spannend.
Und Slasher, ist das für dich ein, muss wäre jetzt ein bisschen schon vielleicht zu weit gegriffen, aber ist das eher was für dich, wenn wir jetzt über, ich fasse es mal das, was du eben alles genannt hast, oder Elevated Horror zusammen, wie wir ja im Jahr 2025 so gerne sagen, oder funktioniert für dich auch stumpfes, sag ich mal, es kommen halt wirklich 10 Jugendliche zusammen, die werden von einem Killer abgeschlachtet und er hat keinen tieferen Sinn, funktioniert das für dich auch?
Also ich habe auch letztens sowas wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, geguckt. Ja. Und das ist halt, also ich finde, das ist so mehr diese Sparte, wo ich sage, das ist für mich einfach nur komplett Unterhaltung. Also nicht mal so viel Grusel und so, sondern einfach, das ist Unterhaltung, so auch so ein Halloween, ne? Das ist für mich so ein bisschen mehr so, also Halloween finde ich auch deutlich gruseliger als jetzt sowas wie, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ne? Finde ich jetzt eigentlich eher sehr, sehr wenig gruselig. Aber ja, das ist auch etwas, womit ich definitiv Spaß haben kann. Also ich finde auch Slasher-Filme letztendlich dann doch recht unterhaltsam. Aber ich glaube, wenn man mich fragen würde, ich bin ja generell so mehr die Tendenz, ich finde halt Sachen, worüber ich drüber nachdenken kann oder wo ich zum Beispiel auch so dieses Handgemachte halt sehr faszinierend finde.
Ja.
Das ist mehr so mein Cup of Tea. Also ich mag es halt so generell so tiefgründige Filme oder halt auch sowas wie Godzilla Minus One, ne, dass es letztendlich auch sehr viel um die Atombombe geht. Also auch wenn da manchmal so Metaphern drin sind, das finde ich halt auch richtig, richtig geil.
Das Interessante ist ja bei Slashern, dass die, also ich behaupte, stellt zumindest die Behauptung auf, dass die auch oft einen sehr, ja, es wäre jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen hochtrabend formuliert, aber wenn ich sage, dass sie einen gesellschaftskritischen Aspekt mit sich bringen, aber ich finde, die sind sehr oft eine Vermischung aus Horror und Coming of Age. Und das finde ich bei Slashern immer so interessant, dass sie auch zum einen diesen Zeitgeist immer, wie war die Jugend zu diesem damaligen Zeitpunkt, aber auch viel mit Ängsten spielt. Zum Beispiel gerade, wenn man oft dieses hat, das hat man ja oft dieses, ob das später bei Scream der Fall war oder bei Halloween schon immer dieses, diese sexuellen Erwartungen, die zum Beispiel dahinter stecken, von wegen, oh, du bist noch nicht so weit in deinem Leben, oh, ich habe schon mit 10 Mädchen geschlafen oder mit 10 Männern, whatever und so weiter. Und dieser Druck aus der Gesellschaft, welche Erwartungen haben die Menschen an mich als junge Person und so weiter, das steckt auch super viel immer drin. Oft retrospektiv, manchmal gar nicht so beabsichtigt zu dem Zeitpunkt, aber auch bei, ich weiß, was du letztens nochmal getan hast, ist ja letztendlich auch das Hauptthema, Verlust der Unschuld, Ende der Jugend sozusagen, jetzt geht das Erwachsenenleben los sozusagen, dass das natürlich jetzt beim Abschlachten der Jugendlichen am Ende keine Rolle mehr spielt, ist geschenkt, da gebe ich dir komplett recht, aber ich finde immer gerade der Weg dorthin ist manchmal für mich sogar interessanter als das, was dann an Horrorelementen passiert.
Ja, oder auch so Freitag der 13. mit dieser ganzen Backstory von Jason, ja, dass, ich weiß gar nicht mehr, dass der, also er ist ja nicht ertrunken, aber irgendwie, dass er fast gestorben, oder? Ich weiß.
Nee, ist richtig, ist ertrunken.
Der ist ertrunken, ne, weil da ja irgendwie diese Campleiter nicht auf ihn aufgepasst haben und da irgendwie halt Spaß miteinander hatten. Ja. Ja. Das finde ich auch wieder. Also irgendwie lustigerweise in diesem Genre geht es auch wirklich sehr viel um sowas, also auch sowas Sexuelles auf eine Weise. Ja. Das ist eigentlich auch richtig witzig, ne? Also, ne, und dass er da deswegen.
Also nicht ohne Grund funktioniert der Slasher auch meistens mit Stichwaffen. Das sind ja durchaus Phallus-Symbole.
Ja, stimmt, Filmen. Ja, ne. Ja. Und dass Jason dann auch irgendwie so wie so ein Mami-Komplex hat auf eine Weise, ne. Also, das ist irgendwie, Ja, aber ich finde auch zum Beispiel sowas, ich habe den noch nicht gesehen, aber sowas wie Nightmare und Elm Street finde ich eigentlich auch interessant, ne, weil das auch, ich glaube, das ist auch wieder was, was mich dann auch wieder ein bisschen gruseln wird, weil es dann in so Richtung Träume geht und Träume sind halt so unkontrollierbar. Man ist denen immer so ausgeliefert, ne, und dass man dann im Traum dann diesem Killer ausgeliefert ist, ne, finde ich auch irgendwie, das ist, glaube ich, wieder so ein bisschen das, was mich dann so ein bisschen, gruseln.
Du wirst bestimmt irgendwann ein Video zu Nightmare on Elm Street machen, wirst bei deiner Recherche darauf stoßen, dass Wes Craven sich da ja auch auf wahren Begebenheiten beruht, dass irgendwie, glaube ich, Leute, die in Vietnam waren, wenn ich mich nicht ganz irre, im Krieg, dass man bei denen später so PTSD-Merkmale festgestellt hat, dass die immer wieder Albträume von Vietnam hatten und so weiter und dass die das körperlich so beansprucht hat, dass sie nicht mehr lebend aufgewacht sind. Also es gab wohl irgendwelche Fälle in den 70ern oder 80er Jahren irgendwo in Asien oder irgendwie sowas. Also ich paraphrasiere jetzt mal, das kann auch sein, dass das jetzt nicht so ganz im Detail stimmt, aber dass dann Leute wirklich im Schlaf gestorben sind, weil ihr Körper, ihr Herzschlag, whatever, so beansprucht wurde von diesen Albträumen. Und da ist ihm dann quasi die Idee für den Film gekommen. Super spannend und macht einem dann noch mehr Angst, wenn man das weiß. Ja, also den musst du auf jeden Fall dir, also wenn du was für zur Halloween-Zeit nachher brauchst, ich glaube, das ist ein gutes Thema für dich auf jeden Fall. Da gibt es auch sehr viel zum Nachlesen. Und Freddy ist eh cool. Also wenn du den noch gar nicht gesehen hast, dann funktioniert das. Wir waren eben schon ein bisschen beim Body-Horror. Da würde mich interessieren, wo persönlich liegen denn deine Grenzen, was so Ekel, Splatter, aber auch Grusel gerne angeht. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen rausgefiltert. Das Paranormale ist so ein bisschen das, was dich da reizt. Aber würdest du jetzt sagen, dass du auch, was Gewalterstellungen angeht, irgendwelche Grenzen hast? Ich glaube, da fehlen dir, glaube ich, doch, jetzt nicht wieder mansplained gemeint, aber ich glaube, da fehlt dir noch sehr viel, vielleicht auch zum Glück, dass da die Grenzen noch nicht so herausgefordert wurden bei dir. Aber kannst du dir, man kann ja trotzdem sagen, ich zum Beispiel, ich habe, mal ein Beispiel für dich zu geben, ich habe zum Beispiel sehr Probleme damit, mit Vergewaltigungsdarstellungen in Filmen. Also wenn ich das zum Beispiel im Film, also wenn ich einen Film zum ersten Mal sehe und das passiert, ist es okay. Aber wenn ich den Film nochmal gucke und weiß, dass das passiert, dann kann es auch sein, dass ich die Szene dann überskippe oder vorspule und weggucke und sowas. Weil das ist mir zu echt. Weil das ist ein Thema, ein riesiges Problem auf dieser Welt. Ist ja auch wieder ein Männlichkeitsproblem letztendlich. Und dass ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man sowas machen kann. Und deswegen will ich das nicht in meinen Medien, die ich freiwillig zur Unterhaltung gucke, sehen.
Ja, also das kann ich direkt unterschreiben, das habe ich auch aufgeschrieben. Also so sexuelle Übergriffe und sowas, also wenn die jetzt auch wirklich sehr explizit dargestellt werden, ich glaube, dass damit hätte ich Schwierigkeiten, das zu sehen. Weil, ne, wenn wir jetzt wieder so Richtung, warum ist das so, kann man sich ja irgendwie denken, ne, es ist halt eine reale Bedrohung letztendlich für Frauen, so, ne? Und das kann halt einfach dir passieren, so, ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das muss ich nicht sehen. Weil das sind dann auch wieder so Sachen, die mich, glaube ich, auf eine Weise dann verstören können, aber dann auch sogar auf noch mal eine andere Weise, als es so dieser paranormale Quatsch, weil es einfach letztendlich real ist, so, ne? Und ich glaube, das ist so etwas, wo ich sage, ich weiß zum Beispiel, ich glaube, es kommt auch immer ganz drauf an, wie es dargestellt wird. Ich finde zum Beispiel, es gibt ja diesen Film I Spit on Your Grave oder so.
Ja.
Ja. Da weiß ich ja zum Beispiel auch, dass das ja letztendlich so der Aufhänger ist, ne? Ich weiß nicht, da muss ich halt gucken oder ich skippe einfach die Szene durch, weiß ich noch nicht, aber ich finde eigentlich an sich den Film interessant so, aber ja, ich glaube, es kommt halt auch ganz drauf an, ne? Ich glaube, da in dem Kontext würde ich es okay finden oder wie bei sowas, das ist jetzt kein Horrorfilm, aber so halt Promising Young Woman oder so, da finde ich das halt auch in dem Kontext okay. Ne, wenn es jetzt halt auch nicht so auf eine Weise fetischisiert wird oder wenn du merkst halt, das wird irgendwie so, ich finde, da ist die Grenze halt immer, da muss man sehr aufpassen, aber das ist halt
quasi. Es ist auch genau der Punkt, gerade damals wurden ja vor allem Horrorfilme von Männern gedreht und da stellt sich dann immer schon, wenn ich sehe, okay, wenn der Film jetzt wirklich was anprangern wollen würde, sage ich, okay, kann man das machen, aber warum muss denn jetzt diese Vergewaltigungsszene, Beispiel A Spit on Your Grave, irgendwie 7 Minuten gehen? Warum muss die total grafisch sein? Warum müssen wir die Frau die ganze Zeit nackt sehen? Warum muss sie von 3 Männern am Stück vergewaltigt werden, so lange, und da denke ich mir so, nee, das ist kein Film, der uns hier was Gesellschaftskritisches sagen will, das ist pure Exploitation, und der Film will auch nichts anderes, und da denke ich mir so, So, ne? Also da hilft es auch immer ganz gut, glaube ich, dann die Einordnung zu haben, aus welchem Begründung wurde so ein Film gemacht. Und das ist bei genau das andere Ende des Spektrums, ne? Promising Young Woman und I Spit on a Grave, die sind quasi wie hell und dunkel zueinander. Also da kann ich dir empfehlen, nicht als Selbstbeweihräucherung, aber wenn du dich an sowas herantraust. Wir haben zum Beispiel die Reihe damals, auch weil wir nicht wussten, das war noch bevor Laura und Theresa bei uns zum Podcast dazugestoßen sind und wir wollten mal über diese Reihe sprechen. Und da haben André und ich uns quasi auch eine Filmwissenschaftlerin dazugeholt. Lioba Schlösser heißt die. Und also die ist auch Dozentin an der Filmhochschule und so weiter und kennt sich super krass aus mit diesen Themen, gerade wenn es um sexuelle Darstellungen auch geht, um Gender Studies und sowas in Horrorfilmen. Mhm. Und sie hat dann diese Filmreihe mit uns eingeordnet. Und das ist dann auch mal ganz interessant zu sehen, diese weibliche Perspektive darauf, auch mit einem gewissen Erfahrungsschatz und Expertise und so weiter, dass man das vielleicht auch gar nicht so streng sehen muss, wie wir beide das jetzt zum Beispiel tun, dass auch nicht jede Frau das, wenn sie das sieht, sofort denkt, oh mein Gott, das passiert mir morgen im realen Leben. Das ist auch nicht bei allen Frauen der Fall, so zum Beispiel. Aber das ist zum Beispiel, das denke ich, wenn ich das sehe, ich denke so, nee, also diesen Film kannst du doch keiner Frau zeigen, das geht doch gar nicht, das löst sofort irgendwelche Trauma aus. Ist nicht automatisch so. Es ist manchmal ganz interessant, da diese ganzen wissenschaftlichen Hintergründe dazu zu kennen. Also an der Stelle jetzt nicht unbedingt für dich, aber für die Leute draußen, die jetzt unsere Episode hören und sich da nicht angetraut haben. Manchmal hilft da so eine Einordnung auch ganz gut, um vielleicht das im Nachhinein besser beurteilen zu können. Ja, so. Aber ich bin trotzdem bei dir.
Werde ich mir gerne anhören. Finde ich jetzt gerade auch irgendwie interessant, muss ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was hast du selber für Erfahrungen gemacht? Was sind so deine Triggerpunkte? Ne, also da, ich merke halt, ich möchte es mir einfach nicht immer angucken. Ich möchte nicht damit so oft konfrontiert werden. Ja. Und das ist, glaube ich, eher eine Sache, die ich meiden möchte. Aber es gibt halt auch wirklich also Frauen, denen macht das irgendwie nichts. Sie können da einfach einen großen Abstand zu haben und so. Deswegen, ja, das ist, ne, aber das ist ja generell, es ist immer bei diesen Sachen, es ist sehr individuell. Was sind deine Themen? Und wo du auch gerade, ich finde, Ausbeutung war eigentlich ein gutes Wort. Ich habe das auch auf jeden Fall bei Gewalt, ne? Also jetzt mal von sexueller Gewalt abgesehen, aber auch generell bei Gewalt. Ich finde, man merkt manchmal, dass Filme auch so ein Geschmäckler haben und dass man merkt, dass die Gewalt auch gerade auf eine Weise auch so verherrlicht wird oder fetischisiert wird. Das ist auch ein sehr, sehr schmaler Grat und ich glaube, da hat jeder ein anderes Empfinden zu. Aber ich finde, man sollte irgendwie schon merken, dass es halt, ne, dass man das quasi. Es ist halt schwierig, weil Splatter, es ist natürlich irgendwie so ein Blutfest, ne, letztendlich, aber es ist so ein schmaler Grat, wo man halt merkt, dass irgendwie Grenzen überschritten werden und vor allem dann auch im Zusammenhang mit Kindern finde ich das auch, also da weiß ich auch nicht genau, ob ich das gut kann, wenn ich halt sehe, ne, also dass an Kindern irgendwie was passiert oder dass mit Kindern irgendwie was Schlimmes gemacht wird oder auch bei Tieren, das finde ich auch schwierig. Weil ich halt auch ein sehr großer Tierfreund bin, deswegen.
Ja, das hatten wir. Wir haben ja so eine Live-Podcast-Reihe bei uns hier im Kino, wo wir immer podcasten einmal im Monat und dann den Film zeigen, über den wir gerade live gepodcastet haben. Wir haben jetzt Freitag der 13. gehabt und so auch alle wieder so, oh nee, ach, alles okay, alles nicht schlimm und so, keiner hat sich erschreckt, aber da wird halt eine echte Schlange haben sie damals geköpft für diesen Film. Aha. Und das war denn das, was bei den Leuten am meisten Reaktionen hervorgerufen hat. Selbst wenn diese Schlange nicht echt gewesen wäre, wäre das trotzdem so gewesen. Das ist, ne, dieses Klischeebeispiel Katastrophenfilm. Okay, 100.000 Menschen sterben, Asteroid Armageddon schlägt ein, aber der Hund, oh Gott, der wurde vom Asteroiden getroffen. Wie kann das denn sein?
Ja, weil Hunde sind so Tiere sind generell so unschuldig, ebenso Kinder, ne? Ich meine, natürlich die Menschen, das sind auch unschuldig, aber ich weiß nicht, das, keine Ahnung, ich meine, ich habe auch einen Hund, das ist halt irgendwie, das schlägt bei mir einfach eine andere Kerbe, ich weiß nicht.
Ja, das verstehe ich. Ja, und alles irgendwie, wie gesagt, was so ein bisschen real ist, ist immer da würde ich, also Grenzen ziehe ich da jetzt nicht, aber ich würde zum Beispiel jetzt auch keinen Film gucken, in dem es irgendwie um Krebs geht oder Herzinfarkte und das irgendwie in Verbindung mit Horror gebracht wird. So, das ist mir einfach zu echt. So, wir haben schon davon wirklich genug Horror auf der Erde, als dass ich das mir jetzt noch freiwillig als Unterhaltung reinziehen würde. Also dann lieber Michael Myers, der 10 unschuldige Leute abmetzelt. Das ist dann besser für mich. Aber wie du schon sagst,
das ist. Ja. das ist eigentlich auch so witzig, weil wir haben ja auch reale Killer, ne? Also sowas wie True Crime ist ja auch so etwas, was total boomt. Und ich gucke mir jetzt zum Beispiel, ich höre in letzter Zeit auch sehr, sehr viel True Crime. Und ich finde das aber auch so witzig, dass wir da halt irgendwie so sagen, ja, da machen wir eine Unterscheidung, aber eigentlich gibt's das ja im Realen auch, ne? Aber es fühlt sich irgendwie nicht ganz so an. Es fühlt sich trotzdem sehr fiktiv an und irgendwie kann man auch schon fast so, also irgendwie hat man fast schon eine Art Verbindung auch zu diesen Figuren, so zu Maike Myers, zu Freddy oder zu Jason, irgendwie so, dass man zum Beispiel auch so T-Shirts mit denen trägt, ne? So, aber obwohl die, also keine Ahnung, es ist ganz absurd eigentlich auf eine Weise, aber trotzdem können wir da so eine Art von Unterscheidung machen.
Es ist, glaube ich, 50-50, wenn du die Leute fragst, ob sie zum Beispiel irgendwie die Michael, Freddy oder Jason anfeuern. Es gibt Leute, die gucken diese Filme und freuen sich wirklich nur über die Kills und denken sich so, oh, die Leute, die müssen alle weggesplattert werden dort, da freue ich mich, da jubel ich, wenn Jason irgendwie seine Machete rausholt. So bin ich gar nicht. Ich finde die Figuren cool, weil ich sie gruselig finde, aber ich würde die niemals anfeuern. Ich bin immer, ganz wie wir es eben starten, empathisch auf Seite der unschuldigen Teenager sozusagen. Da lasse ich mich auch nicht von überzeugen. Also da, ich weiß, dass den Kill zu schätzen, den Spezialeffekt zu schätzen, aber ich möchte trotzdem, also von mir aus können auch alle überleben am Ende. Das ist okay für mich. Was waren denn so bisher wirklich unangenehme Horrorerfahrungen, die du hattest, Horrorfilmerfahrungen, wenn du sie hattest? Also wo du wirklich gesagt hast, das hat jetzt schon meine Grenze erreicht oder darauf hätte ich drauf verzichten können?
Ich hatte dann so eine Phase so als Jugendliche, da hat mein Cousin angefangen, Horrorfilme für sich zu entdecken. Und dann kam er natürlich damit um die Ecke, dass er sie mir quasi auch so ein bisschen aufschwatzen wollte. Und dann fing er auch so an, so, Melanie, das musst du dir angucken. So. Und das waren dann, glaube ich, auch so meine allerersten richtigen Horrorfilme, die ich geguckt habe. Ich habe dann sowas geguckt wie The Wizard, Lights Out, Scary Movie, aber das war für mich ganz toll, weil ich dachte so, oh ja, es geht ja eigentlich mehr um Humor und das ist alles, alles super lustig und ne, das habe ich mir richtig drüber gefreut, dass wir den geguckt haben, weil den fand ich natürlich toll. Aber auch sowas wie Freddy vs. Jason oder eben auch Freitag der 13., das waren so die ersten Horrorfilme, die ich geguckt habe. Oder auch, da gab es irgendwie auf Netflix so einen komischen, der hieß Veronica, das war irgendwie auch so ein richtiger Hype damals, als der rauskam. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst.
Der wissenschaftlich gruseligste Film aller Zeiten war da, glaube ich, mal für eine Woche oder sowas. Das war zumindest die Werbetagline,
Ja, wirklich. Ne? Jeder hat darüber geredet und jetzt redet irgendwie gefühlt keiner. Ich glaube, dieser Film ist total in Vergessenheit geraten. Ne?
Ja.
Ja, aber so das. Und da habe ich schon gemerkt, also zum Beispiel sowas wie ein Lights Out. Also The Wizard ging, aber auch da waren so ganz creepy Szenen mit der Oma, weiß ich noch. Aber sowas wie bei Lights Out, das fand ich schon unheimlich. Vor allem dann, wenn du halt dann wirklich deinen Lichtschalter ausmachst, ne, und dann oh Gott, was ist, wenn da jetzt was ist? So, und dann wolltest du am liebsten nur noch halt mit Licht anschlafen. ja, also sowas, ne? Aber ich habe den harten Stuff noch nicht gesehen. Mir fällt jetzt nichts ein, was mich jetzt komplett wegverstört hat, jetzt mal von diesen Chihiros Reise ins Zauberland und Gollum-Sachen abgesehen. Aber ich glaube, was auf jeden Fall sehr unangenehm ist, ist immer so Body-Horror auf jeden Fall. Aber ich finde es dann halt auch wieder geil, ne? Also sowas wie The Substance oder so, ne? Aber ein Film, den ich wirklich auch sehr unangenehm beim Schauen fand, war auf jeden Fall Der Leuchtturm. Das war so ein Film, der war für mich auch so ein richtiger Fiebertraum einfach nur. Ja. Und du dachtest so, ach du meine Güte, ne? Weil du hattest irgendwie das Gefühl beim Schauen, dass du selber so total dem Wahnsinn verfällst, weil diese Figuren so sehr dem Wahnsinn verfallen und du das Gefühl hast, die haben auch einfach, es gibt so keine Hoffnung so für die und du hoffst die ganze Zeit, dass dieser Albtraum endet und nein, es wird einfach nur noch richtig skurril und absurd, aber auch auf eine geile Weise. Also das war ein Film, den ich auch auf jeden Fall richtig toll fand. Also jetzt
gar nicht negativ. Du hast ja auch den neuen Nosferatu gesehen. Mhm. Wie sieht's mit so diesen klassischen, ich fasse es mal unter den klassischen Universal-Monstern zusammen, also so Dracula, Frankenstein, die Mumie.
Ja, die Mumie habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich mag auch
diese. Aber interessiert dich generell diese klassischen Horror-Themen oder findest du die selbst jetzt mit dem, sag ich mal, eher geringeren Horror-Filmschatz, den du bisher hast, würdest du trotzdem sagen, das interessiert mich jetzt, Vampirfilme alte zu gucken oder sagst du schon, da habe ich schon so viel in der Popkultur mitbekommen, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr so.
Nee, die würde ich eigentlich auch gerne noch alle sehen. Also ich finde, Nosferatu hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil der auch so einen Grusel hatte, aber auch, weil ich finde dieses Gothic-Horror, dieses Genre auch ganz, ganz schön. Ich finde das eben ganz, ganz schön aufgrund seiner Ästhetik. Ich finde, die haben einfach so eine richtig schöne, so ein bisschen Märchen, also nicht wirklich märchenhaft, aber auf eine Weise schon, ne, so.
Doch, schon, ja.
Ja, also so dieses finstere Märchen quasi, ne? Und das geht auch wieder so ein bisschen in diese Richtung Halloween quasi. Und ich liebe ja Halloween. Deswegen ist das ein Genre, was mich auch auf jeden Fall interessiert. Nosferatu fand ich einfach richtig toll. Aufgrund eben seiner Atmosphäre und den Bildern, die da geliefert wurden. Also Robert Eggers, boah, der hat einfach so eine tolle Ästhetik. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf diesen Frankenstein von Guillermo del Toro.
Ja.
Da bin ich auch super gespannt auf den. Und ich habe ja auch diesen von Coppola gesehen, diesen Bram Stokers Dracula. Den fand ich auch richtig cool. Der hatte auch eine ganz, ganz dichte Atmosphäre.
Ja. Ich finde auch immer, dass es damit steht und fällt auch ein gelungener Horrorfilm letztendlich. Du kannst halt alle anderen Elemente drin haben, aber letztendlich ist doch irgendwie die Gestaltung der Atmosphäre, dass ich irgendwie Gänsehaut bekomme. Nur, da muss gar nichts passieren. Einfach nur, wie der Film aussieht, wie er eine Stimmung schafft, das ist das Entscheidende, finde ich, bei so einem Horrorfilm, ob das funktioniert oder nicht.
Ich finde auch bei Nosferatu und auch bei diesem Dracula-Film finde ich das auch immer so ganz interessant, dass das auch immer so eine Erotik, so ein Erotik-Aspekt ist auch immer da. Vor allem, also ich weiß noch, dass Leute wirklich sich irgendwie beschwert haben, dass Nosferatu zu sexuell ist, aber dann haben die halt Bram Stokers Dracula gar nicht gesehen. Das ist mal ein super sexueller Film.
Du kannst irgendwie Listen dir angucken, irgendwie über Queer-Horror-Cinema, und der erste Film, der da auftaucht, ist immer Nosferatu, aber ja, manche Leute wollen das dann nicht wahrhaben.
Du merkst auch irgendwie so, dass die Zeiten irgendwie auch so wieder so konservativer werden, oder also vor allem in den USA, das ist ja sowieso immer so ein Thema, ne, dass die da so sehr penibel sind bei so Themen. Aber mein Gott, dieser Coppola-Dracula, der ist auch so aufgeladen, so, ne? Also wo Keanu Reeves da auch, ne, da in diesem in so Schloss gefangen ist, ne, und da die ganze Zeit irgendwie festgehalten wird von diesen Frauen da. Also das auf jeden Fall.
Hast du Pans Labyrinth gesehen?
Wobei Jill Ehrmann der Toro war? Den habe ich noch nicht gesehen.
Ja. Ich glaube, der wird dir auch sehr gut gefallen. Der wird dir auch sehr gut gefallen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass dir die. Vielleicht hast du auch schon einen davon gesehen, die japanischen J-Horror-Filme. Ich glaube, die könnten dir, wenn du noch mal ein bisschen dein übernatürliches Gen herauskitzeln willst, dann dürften dir die auch sehr gut gefallen. Bin ich mir auch relativ sicher. Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, hast du das US-Remake mal gesehen?
Nee, auch nicht.
Auch noch nicht, okay. Ja, kannst du auch gucken. Ist letztendlich fast genauso gut, wenn nicht sogar genauso gut. Aber ich glaube, das sind so. Die Japaner haben irgendwie noch ein gewisses Gefühl dafür. Die haben ja auch so eine sehr umfangreiche Welt der Legenden, Mythen, Geisterwelten und sowas alles. Und ich glaube, auf keinem Land der Welt gibt es so viele Geisterwesen wie in Japan. Theoretisch müsste hinter jedem zweiten Menschen dort ein Geist hinterherlaufen, so viele wie es da gibt. Die schaffen das irgendwie, das irgendwie noch am glaubwürdigsten für mich zu verpacken, dass da irgendwie was Wahres dran sein könnte an diesen ganzen Geschichten und so weiter. Also da jetzt mit Vorwarnung versehen, weil du sagst, übernatürlich ist nicht so deins, aber ja. Was willst du denn persönlich gerne nachholen? Was sind so die Themen im Horrorbereich, wo du sagst, da würde ich gerne tiefer einsteigen, da würde ich mich gerne mit beschäftigen mehr?
Also, weil ich ja eben sehr viele Klassiker bespreche, sind das für mich auf jeden Fall diese Klassiker, ne? So Exorzist, The Shining, Die Fliege jetzt auch, Nightmare on Elm Street fände ich jetzt, ne, weil wir auch gerade drüber gesprochen haben, ganz interessant. Ich glaube, das wären jetzt so die Filme, wo ich total Bock drauf hätte. Aber ich weiß nicht, ich bin halt auch so neugierig, zum Beispiel auch irgendwie den originalen Godzilla zu gucken, fände ich auch interessant. Oder ja, ich glaube, so in die Richtung würde ich jetzt erstmal gehen und mich da ein bisschen umschauen. Vielleicht auch sogar auch ein bisschen in die japanische Richtung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, es gibt auch diesen Film Ortischen, heißt der, glaube ich, auf...
Ja, ja.
Ne? Den finde ich irgendwie auch spannend. Oder jetzt so ein paar koreanische Filme liebe ich auch ganz, ganz doll. Und da zum Beispiel sowas wie I Saw the Devil.
Ich wusste, dass du das jetzt sagst.
Ja. Ich weiß nicht, das interessiert mich gerade auch total. Ja. Also so, ich finde es gut, dass du es gesagt hast, weil so koreanisch-japanische Filme, das ist auch nochmal so etwas, was ich, wo ich richtig neugierig drauf bin, die ich so erforschen will, weil ich finde, die haben ganz, ganz tolles Kino auch. Ne? Also Japan und Korea wird ja jetzt auch immer krasser, aber es gab schon früher ganz, ganz krasse koreanische Filme. Also da bin ich super gespannt drauf. Ja.
Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist immer noch gerne ein bisschen übersehen, aber ja, gerade Korea ist ja mittlerweile, also jetzt noch zu sagen, groß im Kommen wäre ja Quatsch, sind ja, glaube ich, schon über den Peak hinaus, vielleicht sogar schon fast wieder am Abklingen, weiß nicht genau, ja. Das japanische Kino ist ja so ein bisschen tot, leider, weil ich finde, die haben das auch, wie gesagt, so in den 80ern und dann nochmal in den 2000ern echt, oder Ende der 90er auch gut gemacht mit den Horrorfilmen. Die haben ja leider, also ich glaube, weiß nicht, das ist jetzt wieder Tiefenleserei in deinem Letterboxd-Profil. Ich glaube, du guckst gerne Anime, kann das sein?
Ja.
Ja, und da hat sich das Kino ja auch sehr hin verschoben. Also die drehen ja eigentlich quasi keine Blockbuster mehr oder sowas. Mal so Godzilla Minus One ist dann schon so eine Ausnahme. Aber ansonsten ist da ja sehr viel, ja, ein bisschen kaputt gegangen in der japanischen Filmlandschaft. Das ist ein bisschen schade, aber da kann man auch viel in Hongkong, kann man auch super viel entdecken. Die haben auch super viele Geisterfilme und sowas, Chinese Ghost Story und sowas, kann ich dir da empfehlen. Da gibt es auf jeden Fall viel zu entdecken. Ja, ich finde es total großartig, immer wenn du wieder einen Film sagst, und den würde ich gerne sehen, da denke ich mir auch so, ja, den würde ich auch gerne nochmal zum ersten Mal sehen. Das ist, glaube ich, da hast du noch super viele Sachen vor dir, da kannst du dich richtig drauf freuen und richtig tief versinken, und da wünsche ich dir auch sehr viel Spaß bei. Und ich hoffe, du teilst das dann auch auf deinem YouTube-Kanal mit uns, deine Erfahrungen damit. Und ich würde sagen, vielleicht hast du noch von den Filmen, die du bisher gesehen hast, so 1, 2, 3 deiner bisherigen Lieblingshorrorfilme. Das teil gerne nochmal mit uns, bevor wir das Ganze abrunden.
Ich würde sagen,
und ich nagel dich nicht darauf fest in ein paar Jahren, falls du jetzt sagst, was habe ich denn damals für einen Quatsch erzählt?
Ich schaue jetzt auch gerade, was ich hier nochmal alles aufgeschrieben hatte. Ich habe vorgestern Barbarian gesehen und der, ich weiß nicht, also so Zach Cregger und vielleicht jetzt sogar auch Weapons.
Ja.
Der, ich weiß nicht, der hat, also der trifft irgendwie so meinen Geschmack. Ich muss sagen, der kann mich irgendwie total abholen. Ich finde seine Horrorfilme richtig, richtig toll. Also vielleicht so Weapons, Barbarian, würde ich sagen. The Substance würde ich vielleicht, oder ich kann mich immer nicht entscheiden, The Substance oder The Ugly Stepsister. Die fand ich auch richtig, richtig toll. Und vielleicht auch sowas wie, oh, schwierig. Ich glaube sogar auch Das Ding aus einer anderen Welt fand ich auch richtig, richtig toll. Oder halt Alien, ja. Aliens und Das Ding aus einer anderen Welt. Ich glaube, die gehören auf jeden Fall auch so für mich da rein.
Hast du nach Aliens schon mal weitergeguckt mit der Reihe? Oder ist es noch auf deiner To-Do-List?
Generell also die ganze
in den drei
Reihe?
Und ja?
Ja, ich habe alle gesehen. Ich habe alle gesehen.
Ah, okay. Hm? Ja, ich habe gestern die neue Serie geguckt. Ja. Hier Alien Earth. Die ist tatsächlich auch, warte mal, was haben wir heute? Nee, davon schon drüber sprechen. Die ist tatsächlich auch sehr gelungen. Also die kann ich dir auch schon mal empfehlen, wenn du das. War sehr positiv überrascht. Vor allem, weil ich bin ja zum Beispiel nicht so der Serien-Junkie, früher mehr, heute weniger, weil es mir einfach zu viel Content ist, weil wenn ich irgendwie gefühlt jeden Tag 3 Filme gucke, dann schaffe ich es nicht, noch Serien zu gucken. Und vor allem, weil Serien für mich oft immer sehr gestreckt wirken. Und ich hatte auch bei Alien so ein bisschen die Gefahr gesehen, dass das irgendwie 8 Episoden sind und Xenomorph kommt zum ersten Mal am Ende von Episode 7 vor und vorher ist nur so, ne? Aber ist nicht der Fall. Ist tatsächlich deutlich horrorlastiger und actionlastiger, als ich gedacht habe von Anfang an. Also das auf jeden Fall, als Empfehlung für alle.
Ich freue mich.
Sehr gut. Okay, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Wie gesagt, da draußen folgt Melanie gerne auf ihrem YouTube-Kanal und auf ihren sonstigen Social-Media-Profilen. Es lohnt sich sehr. Und ja, vielen Dank, Melanie.
Ey, ich sag auch vielen, vielen Dank. Ich hatte eine tolle Zeit. Das war ein super Gespräch. Und ja, danke, dass ich hier sein darf. Wirklich. Hat mich total gefreut.
Sehr gerne. Und das holen wir irgendwann. Wir machen irgendwann ein Update. Wenn du gerne. Noch mehr nachgeholt hast.
Gerne. Da werde ich bestimmt nochmal andere Filme sagen als meine Lieblingsfilme.
Sehr gut. Ja, und für alle anderen, in der nächsten Folge, Wovor gruselt sich, ist André wieder am Start und hat, glaube ich, ja, weiß ich auch nicht, wen zu Gast. Das werdet ihr dann sehen. Also bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.